Cannelloni, canne cannelloni, canne cannelloni, mit Tomatensauce.
Okay, Bo, wir können.
Und ab. Fun Fact zu dieser Folge. Tim Meltzer war nie bei Wetten, dass. Er wurde dreimal zu Wetten, dass eingeladen. Allerdings wurde er auch dreimal zu Wetten, dass ausgeladen. Ich konnte es nicht glauben und habe einige Nachforschungen angestellt und habe Dokumente zugespielt bekommen, die dieses belegen. Hier ein Auszug. Betreff: Ihre Einladung zu Wetten, dass in Friedrichshafen. Sehr geehrter Herr Meltzer. Betreff: Ihre Einladung zu Wetten, dass in Hof. Sehr geehrter Herr Meltzer. Betreff: Ihre Einladung zu Wetten, dass in Bayreuth. Sehr geehrter Herr Meltzer. In wenigen Tagen ist die nächste Ausgabe Wetten, dass, der beliebtesten TV-Show Deutschlands. Das Wetten, dass-Team möchte sich nochmal herzlichst bedanken, dass Sie sich trotz vollem Terminkalender diesen Termin freigehalten haben. Umso mehr freut es uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der von Ihnen freigehaltene Termin Ihnen doch wieder zur Verfügung steht. Statt Ihrer wird Hollywood-Star Tom Hanks auf der Couch Platz nehmen. Viele Grüße vom Lerchenberg in Mainz im Auftrag Stefanie Hensler.
Kurz einen kleinen Moment.
Ja, ist ja erst 11.
Ja, ja. Warum? Ich wollte gerade sagen, jetzt geht es Spaß los. Ich habe euch einmal hier den Métis Blanc vom Wein.
Quatsch nicht, schenk ein.
Mich würde es interessieren.
Spaß. Einen muss es interessieren.
Ich wollte das einmal machen. Manchmal ist es so.
Von Wein Paul Morissette aus Kanada mitgebracht. Das ist ein angenehmer, eleganter Chardonnay.
Wenn man dich hören will, musst du schon hier reinreden.
Hier muss ich schon da hinten reinreden.
Ja.
Ah,
ja, ja. Und den Wein dabei aufmachen.
Ey, macht's mir schwierig, Alter.
Ja, klar, das ist Arbeit hier. Wir sitzen hier nicht und saufen und labern.
Schon, ne? Guck mal, das ist doch frei, das Mikro. Der Gast ist noch nicht da. Dann setz ich doch da hin. Also ich bin zwar ein bisschen polterig, aber ich kümmere mich schon um euch.
Ich merke schon. Das ist das erste Mal, dass ich vor einem Mikro stehe.
Aber du sitzt doch.
Ja, angenehme Säure, klare Mineralität, leichte Zitrusnoten. Wollt ihr erstmal einen kleinen Schluck probieren? Oder wollen wir gleich einhauen?
Ich schenke ein.
Ja, 2016er Jahrgang, 11 Monate im Eichenfass ausgebaut. Macht Spaß.
Kann ich jetzt mal mit einem Gerücht aufräumen?
Ja, gerne.
Ich habe ja keine Ahnung von Wein. Also ich trinke gerne und ich glaube, ich schmecke auch einen Wein, der mir gut schmeckt, ist meistens auch ein guter Wein. Ja, aber ich kann weder Lagen oder Sonstiges, ich habe so ein bisschen Grundahnung. Aber was ich ja wirklich, und das ist ja kein Geheimnis in der Bollerei, was ich ja wirklich nicht schmecken kann, ist Kork. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Ja. Und da ich ja dann immer diesen Probierschluck, und das ist immer denselben Standard, du kriegst diesen Probierschluck eingeschenkt irgendwie und dann nehmen ja auch Dilettanten dieses Glas an den Mund und spülen sich den Mund damit aus und sagen, ja, ja, der ist gut. Egal, ob das ein Schraubverschluss vorher hatte oder anderes. Ich bin dazu übergegangen, die Sommeliers richtig zu beeindrucken. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob ich mich da seit Jahren lächerlich mache, dass man den Weinkorken nimmt, ja, und ich rieche nur an dem Korken.
Riechst du an den Korken? Kann genauso gut klappen?
Nee, gar nicht wahr. Ich mach's noch anders. Den Korken rieche ich gar nicht, sondern ich rieche nur das Glas. Ich probiere nicht. Ich rieche nur das Glas.
Und dann riechst du aber Korken.
Und dann stell ich wieder weg und sage, ist in Ordnung.
Ganz genau.
Und da habe ich schon sehr viele Leute mit beeindruckt mit diesem Move.
Sie haben aber einen Riecher, Herr Melzer.
Naja, ich weiß nicht, ob da jetzt Kork drin war, aber ich probiere nicht. Und dadurch versuche ich mich als Fachmann darzustellen, der ich absolut ja nicht bin. Also nur riechen am Wein. Einfach so dies ganz kurz. Kann man auch weiterreden, dann muss man den Mund nicht voll machen, kann man einfach den Satz woche. Und dann sagt man, ja, ist gut, bitte, ja, gerne. Ja. Und dann sind die immer so ein bisschen, ach krass.
Ist das ein Naturwein?
Nee.
Nee, es waren dreckige Gläser. Ja, ja. Also nochmal, was haben wir jetzt hier? Jetzt mal ernsthaft.
Métis Blanc von meinem Gut Paul Morissette aus Kanada. 2016er Jahrgang. Ein angenehmer Chardonnay, angenehme Säure, leichte Zitrusaromen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das dann rausschmeckt, ich kenne. Aber genau, leichte Mineralität, 11 Monate im Eichenfass ausgebaut.
Lecker. Und welche besondere Note hat er?
Leichte Zitrusaromen.
Das ist ja nicht besonders. Ist das nicht sowas wie leicht brandiger Pferdesattel oder irgendwie sowas? So einen Ausdruck brauche ich.
Ach so, so einen Ausdruck habe ich ja nicht für dich.
Oh Mann.
Leicht brandiger Pferdesattel finde ich schon ganz geil.
Das ist ganz lustig. Also das klingt immer sehr affig, wenn Leute über Wein reden und welche Nuancen da drin sind. Und wenn man aber eine Nuance hört, wo man selber sofort eine Geruchs- oder Geschmacksassoziation zu hat, dann stimmt diese Beschreibung
sehr oft. Sofort. Ja. Ich hatte das Beispiel mit Thunfischdose.
Oh ja,
Thunfischdose.
Sehr gut.
Ganz stark bei Pinotage aus Südafrika. Da sind ganz viele Tabak- oder Thunfischdose.
Ist jetzt nicht so, wo einem der Schlipper aufgeht und sagt nee, so, oh, dann check mal einen Kollege hier. Du kriegst schön so offen, geöffnete Thunfischdose, saufe ich jetzt gerne mal. Aber finde ich, können wir mal ich eine Bitte aussprechen?
Sommelier? Ja, es haben sich auch mehrere schon beworben.
Aber gute, also gute, lebendige, nicht, also auch Menschen, die gesoffen haben.
Es gibt so einen Enfant terrible, einen Griechen, der ist ganz, ganz jung.
Nimm ich.
Und das ist so ein bisschen das Nobelhart und Schmutzige unter den Sommeliers.
Nimm ich gerne auch Streitgespräche.
Ja, massive Streitgespräche. Der findet dich gar nicht so knusper, hat er gesagt.
Finde ich richtig gut. Habe ich richtig Bock drauf. Und nicht um eine Machtposition auszuüben, sondern wirklich um zu streiten, um zu diskutieren. Ich finde, es wird zu wenig gestritten. Und Streit ist nichts Negatives. Streit ist einfach mal das Vertreten seiner eigenen Meinung mit dem Versuch natürlich, den anderen zu überzeugen. Allerdings auch, wenn der andere gut argumentiert, ihm auch zuzuhören und dann auch zu sagen, danke, du hast mein Bewusstsein erweitert gerade.
Bist du nachtragend nach dem Streit? Also wenn sich jemand mit dir streitet aus deinem freundschaftlichen Umfeld?
Das kommt drauf an, was für ein Streit das ist. Wenn das so ein genervt Streit ist, bin ich schon nachtragend, bin ich lange bollerig. Aber nachtragend heißt eine Stunde.
Ach so, nee, das ist ja nicht nachtragend.
Naja, aber dann bin ich schon mucksch.
So. Ja, aber nachtragend.
Aber wenn ich streite, ich bin in einigen Sachen bin ich ein Elefant. Aber dann habe ich mich selten vorgestritten. Dann ist es eher so, okay. Und dann agiere ich auch sehr, sehr, sehr langfristig. Bin dann auch gar nicht mehr so emotional wütend oder enttäuscht oder so. Ich bin dann einfach eher sehr neutral. Mhm. Und das ist bei mir so eine der gefährlichsten Gemütszustände.
Ich bin auch der Meinung, dass man dir das ganz gut ansieht, wenn du...
Deshalb, ich würde ja sogar fast sagen, dass ich mit Billy Wagner sowas wie eine Freundschaft hege und pflege. Obwohl ich das nicht so geil finde, oder das nicht so widerspruchslos geil finde, wie das der Rest des kulinarischen Feuilletons so tut. Also ich stelle da schon noch viele, 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 viele Dinge in Frage. Aber gerade weil wir so unterschiedlicher Ansichten sind und weil wir beide, glaube ich, mit relativ festen Beinen im Leben stehen und auch ein wenig für das gerade stehen, was wir sind, kann man eben auch komplett entgegengesetzter Meinung sein und trotzdem...
Definitiv.
Auf jeden Fall.
Auch wenn wir nicht jetzt Freunde sind, die gemeinsam in Urlaub fahren würden, aber irgendwie würde ich ihn noch als kulinarischen Vertrauten betrachten.
Seltsam. Ist gar nicht seltsam. Das ist ja auch eine Form des Respekts und der Anerkennung.
Ja, ne? Vielleicht ist das.
Alex, vielen Dank. Das war übrigens Alex, ein wunderbarer Kellner aus der Bullerei. Tim, falls du es nicht wusstest, er ist wirklich ein großartiger, ein guter Gastgeber. Ich finde, er geht immer ganz gut mit den Gästen ins Gericht. Ins Gericht, verstehst du das Wort?
Nee, verstehe ich nicht.
Naja, er bringt ihnen das Gericht und dann geht er mit ihnen ins Gericht, indem er sie gut unterhält den Abend über.
Ach so, weil mit jemandem ins Gericht gehen hat eigentlich was Negatives.
Ich weiß, aber das war ja jetzt die Idee des Wortspiels.
Ja, aber bring doch nur ein Wortspiel an, wenn es auch angebracht ist.
Bei Gericht ins Gericht.
Okay, ich weiß, was du sagen wolltest, Alex, in der Tat. Ein sehr, 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 sehr guter Mitarbeiter.
Vielen Dank für den Wein.
Lässt mich auch gerade gleich mal, danke dir, Alex.
Gerne.
Lässt mich auch gerade mal ganz kurz, bevor der Gast kommt, ein Thema aufmachen, was mich in den letzten Tagen und Wochen sehr beschäftigt hat. Es ist wieder allgegenwärtig Fachkräftemangel in der Gastronomie. Mhm. Das betrifft auch die Bullerei, die wirklich derzeitig einen sehr großen Bedarf hat, auch an Mitarbeitern. Also einmal die Aufforderung hier, erstmal offiziell, wenn jemand Lust hat, seine Zeit mit uns in der Bullerei zu verbringen, sei es auf Seiten des Services, an der Bar oder auch im Rest, in der Küche, wir freuen uns wirklich über jede Bewerbung. Das ist nicht so, dass die da jetzt gerade säckeweise bei uns reinkommen. Und wir sind ein sehr, sehr, sehr guter Laden mit einem unfassbaren, bärenstarken Team, das jetzt aber eben auch Unterstützung benötigt. Und jetzt kommen wir halt zu diesem Punkt, worüber ich schon seit Wochen und eigentlich jetzt schon seit einem Jahr drüber grübel, was muss ich als Arbeitgeber in der Gastronomie machen, um den Bedürfnissen der heutigen Belegschaft zu entsprechen?
Das ist also schwierig.
Weil es verändert sich und ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die immer nur ja früher, 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 früher sagen, sondern ich möchte verstehen, welche Bedürfnisse gedeckt werden müssen, um ein interessanter, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und jetzt meine ich bitte nicht die Anerkennung und das auch mal Danke sagen und so, das tun wir alles und sehr ausgiebig und sehr deutlich, sondern ich meine wirklich, wo befindet sich zum Beispiel ein derzeitig empfundenes Lohn? Gefüge. Gar nicht, was angesagt oder angemessen ist. Also einfach mal die andere Seite sehr, sehr offen fragen, was können wir tun als Gastronomen, um diesen, als Arbeitgeber-Gastronomen, um diesen Beruf auch wieder so interessant zu gestalten, außerhalb des Inhaltes, weil der Inhalt ist gut. Die Arbeitgeber heutzutage denken sehr viel mehr nach als noch vor 10, 15 Jahren, beschäftigen sich sehr viel intensiver eben auch mit Arbeitsumständen und Wertschätzung und eben auch Honoration. Das heißt immer, ja, dann zahlt gute Gehälter. Ich denke, wir zahlen teilweise gute Gehälter.
Ihr die Bullerei oder ihr die Gastronomie?
Sowohl als auch. Und die Frage wäre jetzt eben wirklich, was ist denn ein gutes Gehalt heutzutage?
Hier steht in der Süddeutschen, ich habe es gerade mal parallel aufgemacht, während der Lohn bei Dienstleistungen im Schnitt bei 22 Euro die Stunde liegt, sind es im Restaurant und Hotels 14 Euro. Die Verdienstlücke vergrößert sich sogar noch. Das ist natürlich schon ein ziemliches
Gehaltsgefüge. Was bedeutet Dienstleistung? Also was bedeutet das?
Naja, andere Berufe.
Zum Beispiel?
Das sagen Sie jetzt hier nicht explizit, müsste ich mich reinlesen.
Weil ich beschäftige mich damit und ich lese auch Dinge und ich gucke und ich finde, ja, wenn wir uns an die Mindestlohnvorgaben halten würden, dann ist es bestimmt unterirdisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum noch einen Laden, der überhaupt im Mindestlohnbereich sich bewegt. Hm. Sondern es ist auch da hat sich schon sehr viel verändert. Aber trotzdem allem tut sich ja irgendwie ein Gap auf. Warum ist dieser... Und ich versuche das ja immer so, ich liebe das, was ich tue und ich finde meine Leute unfassbar geil, wie sie es machen und was sie machen und die dürfen sich bei uns auch ausbilden lassen, soll heißen weiterentwickeln. Also auch hier die Aufforderung, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann, dann sagt, lass uns das doch bitte beurteilen, weil meine Fähigkeit ist ja Potenzial zu erkennen. Lass mich doch schauen, irgendwie was bei dir an verborgenen Talenten liegt, ähnlich wie es bei mir ja auch stattgefunden hat. Sicherlich, aber diese 22, 14 Euro Diskussion ist in meinen Augen so ein bisschen so eine hinfällige Diskussion, weil wir nicht in Stundenlohn rechnen, wir rechnen in Gesamtmonatslöhnen. Und wenn ich überlege, ich möchte jetzt keine offenen Zahlen hier nennen irgendwie, aber mich würde es sehr, sehr interessieren, was ein angemessener Lohn wäre zum Beispiel. Was ist eine angemessene Wertschätzung? Dass wir sind alle nicht mehr in diesem Stundenkonstrukt von früher. Es ist kein harter Beruf, es ist ein schöner Beruf. Und hart wäre für mich, zur Arbeit zu gehen und nicht gefordert zu sein, mental oder eben auch vom Leistungsniveau. Wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche machen würde, immer dieselbe Ablage, immer dieselben, dann wäre ich eher frustriert oder das wäre für mich hart.
Zumal ist es nicht auch so, dass es verhältnismäßig viel Trinkgeld sowieso auch noch gibt auf den Nettolohn?
Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber natürlich gibt es Trinkgeld. Aber nochmal, was muss dieser Beruf machen, dass er wieder als Beruf wahrgenommen wird? Ich bin wirklich ausgebildeter Koch und ich bin ein leidenschaftlicher Koch und das ist die Quintessenz, das ist das Rückgrat meines Schaffens und meines Tuns. Aber ich habe so viele Betätigungsfelder. Und nicht, weil ich der feine Herr Fernsehkoch bin, sondern wirklich, weil es einfach dieser Beruf mit sich bringt. Mhm. Es ist so ein es ist eben nicht nur Kartoffeln schälen und kleinschneiden und in die Pfanne hauen. Es ist Logistik, es ist Kalkulation, es ist Personalführung, es ist Hygienewesen, es ist Kreativität, es sind so viele Dinge, die da ab, plus diesem wunderschönen Handwerk kochen. Also was muss sein, und damit meine ich nicht so ein Nadelöhr-Restaurant, also nochmal, wir sitzen hier bei OMR und die haben natürlich die obligatorische Tischtennisplatte eines Jeden-Kreativ,
eines Startups.
Wo ich sage, naja, würde ich gerne aufstellen, stelle ich auch sehr gerne auf, ist nur schwierig, abends um 8 im Service erstmal alle hinzuschicken und zu sagen, jetzt spielen wir erstmal eine Runde Tischtennis. Und weil da ist halt ein Zeitraum, in dem gearbeitet und geschaffen werden. Also, eine sehr, sehr offene Frage, würde mich sehr gerne interessieren, ob die Antworten, die da kommen,
können Sie uns gerne schicken.
Sehr direkt, gerne sogar. Sehr offen, sehr direkt, würde ich sehr gerne Diskussionen auch diskutieren mit den zukünftigen Gästen. Denn das ist ja ein Thema, das wir nicht verneinen können und mit dem wir uns auch schon seit, wie gesagt, Jahren sehr intensiv auseinandersetzen. Und ich merke, so richtig bis auf Plattitüden und irgendjemand immer das große Drama zu bejammern, passiert gerade in der Öffentlichkeit relativ wenig. Es wird immer über Fachkräftemängel gelabert und oh, dramatisch, dramatisch, eine These davon. Aber ich will es jetzt gar nicht aufmachen, das Thema. Bitte, liebe Mitarbeiter aus unseren befreundeten und nahestehenden oder wie auch immer bestehenden Gastronomien, die in dem Beruf sind, die vielleicht in der Phase sind, wo sie überlegen, ob sie es weitermachen wollen, oder Menschen, die sich schon dafür interessieren, aber aus folgenden Gründen nicht sich dafür entschieden haben, weil ich glaube, das ist eine der ganz großen Aufgaben derer, die ein wenig mehr im Sonnenlicht stehen, sich wirklich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch auf politischer Ebene sich irgendwann mal für bestimmte Dinge einsetzen können, damit dieses immer ewige Rumjammern endlich mal aufhört und wir wirklich sagen, nein, wir tun was, wir bewegen uns, wir entwickeln uns und das ist der Weg.
Aber geht es schon nah, ne, das Thema?
Du, mir geht es unfassbar, weil ich empfinde was für meinen Beruf und ich habe übt den auch in allen Herden, in allen Varianten, in allen Möglichkeiten aus. Ich habe im Sternrestaurant gearbeitet mit Teildienst, ich habe in einem sehr gehobenen Hotel gearbeitet mit 70 Stunden die Woche, ich habe in der Selbstständigkeit gearbeitet mit 90 Stunden die Woche. Ich bin drangsaliert, beschimpft worden, ich hatte ein luxuriöses Arbeiten, wo wir jeden Abend schön Abendbrot gegessen haben und ein Glas Wein getrunken haben. Ich habe eigentlich alle Facetten erlebt. Ich habe in der Imbissbude gearbeitet, im Ausflugslokal und in der Sterne-Gastronomie. Und ich hatte immer Spaß. Das ist das, was mich so irritiert.
Aber das ist ja der Schlüssel, ne? Also es klingt so simpel, aber du sagtest das auch schon, ich habe es am eigenen Leib erfahren, sobald etwas wirklich Spaß macht, was man macht und es sich nicht mehr wie eine Arbeit, sondern wie eine Berufung, was ja nichts anderes als ein Beruf sein sollte, anfühlt, dann ist das schon ein großes Glück.
Ja, und ich will dieses... Ja, aber die Generation von heute. Mhm. Wir haben neulich zusammengesessen in einer großen Runde in der Bollerei und ein 30-Jähriger sagte zu mir, die Generation von heute. Mhm. Und meinte damit aber nicht seine, er meinte schon die Nachkommen. Wo ich sage, bitte, bitte nicht solche Gespräche führen. Es ist unsere Aufgabe, uns mit der Generation so zu beschäftigen und das Arbeitsumfeld und die Möglichkeiten und das so zu gestalten, dass es hier und heute interessant ist. Und hier und heute die Leute dazu sich entscheiden lässt, sich für diese wunderbare, wirklich wunderschöne Welt der Gastronomie, des Gastgebens, ob es in der Hotellerie, in der Nova Regio Küche oder in einer Bollerei oder wie auch immer. Es ist so ein unfassbar schöner Beruf. Und wir erleben so geile Geschichten und wir neigen manchmal dazu, immer so dieses, das bisschen, was da negativ ist, ein bisschen zu laut, zu darüber, das zu sehr wahrzunehmen. Ja. Also ich beschreibe es mal damit, wenn ich in einer Beziehung bin und mein Partner lässt immer die Zahnpastatube offen, ist aber humorvoll, intelligent, beeindruckend, interessant, aufregend und. Warum fange ich an, mich über diese Zahnpastatube aufzuregen? Das ist doof.
Ja, ist ein bisschen, wie du neulich ja auch schon sagtest, als ich von dieser Geschichte anfing, ob die Restaurantbesitzerin im Großmarkt einkauft oder im Lidl. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, die Überlegung, mich nicht damit zu beschäftigen, was andere Leute falsch machen oder mich über sie zu stellen und ihnen zu sagen, ja, so geht das aber nicht. Es macht ja auch so viel einfacher. Also wirklich, es macht so vieles einfacher und man bleibt auch ein bisschen ruhiger.
Und ich finde halt das Schöne, wir alle können ja auch einen Teil dazu beitragen, Dinge zu verändern. Also wir feiern gerade das kleine Mädel aus Schweden ab, wo ich sage, auch toll, ganz großartig, aber das zeigt doch deutlich, dass man in der Masse eben auch denkt, man muss nichts hinnehmen. Und jetzt hängt das natürlich ein bisschen, wir wollen jetzt nicht den Klimawandel mit dem Engpass des Fachpersonals in der Gastronomie gleichsetzen.
Ach, in deiner Welt ist das doch
aber ein guter Vergleich. Ein jeder kann doch irgendwie seinen Teil dazu beitragen, diese Welt noch ein wenig erträglicher und schöner zu machen und auch eben wieder begehrenswerter, die Gastrowelt. Und das würde mich interessieren, wenn jemand mal wirklich vollkommen unbedarft, ungefiltert, ohne dass er Angst haben muss über Konsequenzen. Wir lesen keine Namen vor, wir werden niemanden nennen. Wenn ich vermute, dass ein Hinweis auf irgendwas ist, sondern wirklich mal kotzt euch aus. Bitte kotzt euch aus. Wenn es meine Mitarbeiter sind, definitiv bitte anonym.
Macht das an nachschlag@fiete-gastro.de. Der Gast ist noch nicht da, bekomme ich aus der Regie. Dann kann ich...
Habe ich gleich noch ein Thema.
Schieß los.
Lustigerweise.
Also guck mal.
Ich habe noch ein Thema. Ich
hätte mich gar nicht vorbereiten müssen.
Ich habe heute in der Zeitung, es gab vor... Also ist hier eine Aufzeichnung, wenn man das hört, ist offensichtlich.
Ja, aber wir sind fast live on tape. So viel Zeit ist dazwischen gar nicht.
Das kann ich? Nö. Okay, also vor 3 Tagen gab es einen Gastroführer, der wieder seine neueste Liste herausgegeben hat, der Gomelio.
Das ist der mit der Kochmütze.
Das ist der mit der Kochmütze. Ich fange mal nicht das übliche Pamphlet irgendwie von mir zu geben, was ich davon wirklich halte, weil das ist jetzt auch nicht vonnöten. Und es wurden, einer meiner Läden wurde mit 14 Punkten bewertet, was ein ganz großes Kompliment für die Leistung derer Jungs dort, also die Gute Botschaft, die ein ganz fantastisches Konzept, sehr eigenständig, sehr selbstverwaltet, da tagtäglich sehr viel Herzblut in diesen Laden rein, eigentlich den Laden als Eigentum betrachten und da auch eben als eigentliche Gastgeber wirken und fungieren.
Thema Leidenschaft beim Arbeiten.
Deshalb ist den wenigsten Leuten oder bewusst, dass es auch was mit mir zu tun hat und das ist auch sehr, sehr gut so. Da sind wir jetzt gerade mit 14 Punkten bewertet worden und ohne meinen Namen, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und die liebe Frau Paletto, die ja auch schon bei uns zu Gast war, hat sich heute in der Tagespresse sehr darüber echauffiert, dass sie nicht mit ihrer Poletto, also mit ihrer Kochschule oder mit ihrem Laden in Eppendorf sozusagen aufgenommen worden ist und hat sich über eine Formulierung sehr, sehr aufgeregt, in meinen Augen auch ein bisschen zu Recht, nämlich dass die Hamburger Köche, die hier aufgeführt werden, sich lobenswerterweise aus dem Fernsehen raushalten. Mhm. Was so ein bisschen indirekt impliziert, wenn du im Fernsehen kochst, bist du ein Vollpfosten als in der Küche. Da war Frau Poletto ein bisschen eigensinnig und engstirnig, denn wir haben sehr viele Kollegen, die im Fernsehen auftreten, die trotzdem hoch dotiert sind. Also ich sage nur Frank Rosin 2 Sterne, Alexander Herrmann 2 Sterne, Christian Bauck, also Christian Lohse war ja nur auch noch lange hoch. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die im Fernsehen auftauchen und trotzdem gut bewertet werden und trotzdem einem diese Auszeichnung sich erarbeiten oder diese hohe Punktzahl.
Trotzdem finde ich, ist man immer erstaunt. Also so geht es auch mir, wenn ich dann auf einmal sehe, ach krass, der Rosin hat ja einen Stern oder Herrmann oder...
Ja gut, also Herrmann ist sehr offensiv dabei, Frank ist so ist auch inzwischen sehr, sehr offensiv dabei, dass die haben natürlich ihre Leute und die haben einen richtigen Küchenchef, also eigentlich denjenigen, der unter der Ägide des leitenden Gastronomen oder Küchendirektors diese 2 Sterne mit dem Team zusammen erkocht haben. Darüber steht natürlich immer noch der große Name, aber die eigentliche Leistung, das eigentliche Erarbeiten dieser Sterne muss man denn auch wirklich ganz hoch dem Team anrechnen und nicht unbedingt dem Originalkoch. Das ist auch nicht weiter schwer zu erklären, denn wenn du im Jahr 80, 100 Tage unterwegs bist, ist es eben sehr, sehr schwer. Ja, ich habe da neulich ein schönes Gespräch mit Tim drüber geführt, Tim Raue. Bravo. Hab ihn gefragt, wie oft er denn wirklich noch im Restaurant ist. Und da war ich sehr fasziniert, dass er da wirklich also sein Leben unterordnet, um immer noch in diesem Restaurant so oft wie möglich anwesend zu sein. Und wenn ich meine, so oft wie möglich, ist es sehr oft.
Kann ich wirklich nur bestätigen, wir fragen ihn ja immer wieder an. Und er sagt wirklich, sollte es seinen Terminkalender irgendwann mal zulassen, es ist definitiv der Fall, dass er danach zurück muss, weil er noch ins Restaurant geht.
Ja, ja. Irre. Also ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass eben nur weil man im Fernsehen ist, wird man automatisch nicht gewertet. Also bei mir steht meine Fernsehaktivität schon ein bisschen gegensätzlich zu meiner kulinarischen Wahrnehmung, denn nochmal, ich selber koche ja gar nicht und meine Leute sind brillant und das Niveau, was wir zum Beispiel in der Bullerei ganzjährig mit der Personenzahl und mit dem Ganzen drumherum machen, das ist schon extrem hohes und das ist ein sehr, sehr gutes. Und manchmal denkt man auch, warum der und wir nicht, warum dieses Restaurant und unseres nicht oder so, aber am Ende des Tages ist es ja keine allgemeingültige Aussage, nur weil ein Magazin sagt, das ist gut, deshalb seid ihr gut. Und wenn du da nicht auftauchst, bist du nicht gut. Ich finde, was sie inzwischen gelernt haben in diesem Jahr, dass sie uns nicht mehr dissen, also uns nicht explizit als erweitertes PR-Instrument benutzen, mehr Hits im Internet zu bekommen, weil es ist immer noch interessanter, wenn mein Name auftaucht für Internetrecherche, als wenn Frau Müller auftaucht, die vielleicht gerade Entdeckung des Jahres geworden ist oder ähnlichen, weil keiner googelt in dem Moment Müller außer nahestehender Verwandtschaft, aber mein Name wird schon häufiger mal gegoogelt und so schaffst du ja auch so einen Querverweis zu diesem ganzen Drumherum. Ich will auch mal nur ganz deutlich sagen, wir brauchen uns nicht, was Frau Poletto ja sagte, dass sie sich wirklich darüber ärgert. Ich ärgere mich darüber nicht. Ich ärgere mich nur darüber, wenn jemand sagen würde, wir wären nicht so gut. Denn das wäre ein Schlag in die Fresse für meine Mitarbeiter, die mit einer unfassbaren Fachlichkeit, Leidenschaft als auch wirklich Kreativität herausragende Abende kreieren. So viel Emotionen und so viel Freudenmomente wirklich herstellen, dass mir persönlich der Führer natürlich, oder der Führer, dass mir persönlich ein Gastroführer, ich will nicht sagen egal ist, aber interessiert mich nicht so sehr, weil ich habe einen anderen Job. Ich bin nicht angetreten, um Punkte zu kochen, sondern ich bin angetreten, um Gäste zu bekochen. Und das machen meine Leute wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und an der Stelle jetzt hier heute gründe ich meinen Gastroführer.
Wollte ich dich gerade fragen, warum machst du nicht sowas? Oder warum
das
tust
ist
du dich nicht?
Der, das ist der sensationelle Fiete-Gastroführer. Achtung. Und in diesem Gastroführer werden Restaurants für ihre Gesamtheit bewertet. Mhm. Gute Kulinarik, gute Atmosphäre, guten Service, gute Drinks und einzelne Elemente schaffen es dabei, auch ein Restaurant sehr weit nach oben zu bringen. Da, deshalb packe ich da mal die Frau Poletto mit rein, denn die ist eine tolle Gastgeberin. Die haben ganz tolle Mitarbeiter, tolle Köche, ein sehr, sehr gutes Produkt, wirklich, sehr, sehr gut. Ich gehe sogar so weit, dass ich Steffen Hensler damit reinnehme, der eine sehr eigene
Hand... Warum auch nicht?
Ich könnte jetzt wieder 1000 Gründe nennen.
Ich weiß, aber man kann ja auch mal sagen, warum.
Ich kann es aber nicht. Nee, aber auch, weil der macht ein gutes Konzept. Und auch da, die Leute mögen das, was er tut. Und das sind keine Vollidioten, die da essen gehen und sagen, und die lassen sich auch nicht verarschen und auch nicht Müll unterschieben, sondern die, das ist gutes Essen. Das ist sehr, sehr gutes Essen. Und ich bin es leid, wenn Gastroführer sozusagen für eine Qualität oder eine Qualitätswahrnehmung innerhalb der Gastronomie immer wieder eher für Ausschluss sorgen als für Öffnung. Wir haben so fantastische Restaurants drin. Mein Lieblingsrestaurant, habe ich letztes Mal schon gesagt, gerade in Hamburg, wird derzeitig überhaupt nicht geführt.
Das Bianc.
Nee, das Salt and Silver.
Das Salt and Silver,
so, wo ich sage, energetisch, jung, kreativ, Ecke, Kante, machen ihre Fehler, ähnlich wie auch bei uns die Bollerei. Also das, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Die werden da nicht aufgenommen, warum auch? Die haben es auch nicht nötig, aufgenommen zu werden, weil die sind gut und die haben ihre Gäste. Und ich hoffe, das bleibt eben auch so. Und man wird irgendwann mal sagen, dass die Wertung eine selektive, also eine selektive Darstellung von Gastronomie ist und nicht bedeutet, dass die Gastronomien, die in diesen Führern oder Ähnlichem nicht aufgeführt sind, dass sie nicht auf demselben Niveau kochen wie die Dargestellten. Ganz wichtig zu verstehen, bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr persönlich was doof findet, yippee-yay, lasst euch ruhig inspirieren von diesen Gastroführern. Und wenn da was gut bewertet ist und das interessiert euch, geht hin, schaut es euch an. Aber hört, also fangt nicht an damit zu sagen, ja, aber ist ja nicht geführt, also kann es nicht gut sein. Macht euch euer eigenes Bild. Diese Gastroführer bedienen eine sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise, auch wenn sich gerade bemühen, krampfhaft sich jünglich und jugendhaft darzustellen. Es ist eigentlich nur wirklich eine Briefmarke der Wahrnehmung dessen, was Gesamtdeutschland, Europa gastronomisch zu bieten hat. Und es wäre eine Schande und es wäre es wäre so unfassbar sinnbefreit, wenn wir nur das wahrnehmen würden. Das ist, als wenn du nur, wenn du nur Theaterstücke angucken darfst, weil die FAZ in ihrem Feuilleton darüber gut geschrieben hat. Das wäre dumm.
Also die Leidenschaft ist dir nicht abzusprechen, die ist vollends da für die Gastronomie, das ist schön. Lass uns bei den Auszeichnungen bleiben.
Das ist
unser,
schön.
Unser heutiger.
Das ist schön.
Das ist schön.
Das ist, so, Mensch,
das ist sehr schön.
Schön, dass ich die Emotionalität auf dich habe übertragen können. Ich bin aber sehr ernst heute.
Das habe ich vorhin schon zu dir gesagt. Da hast du gesagt, nee, bist du nicht. Siehst du, bist du.
Nee, aber ich bin nicht schlecht drauf. Ich bin nur sehr ernst, weil ich gerade über viele Dinge nachdenke.
Ja, das sieht man
ja. Und die mich sehr berühren und die mich sehr beschäftigen. Ja, geht auch anders bei mir.
Aber ist doch auch schön.
Ja.
Also, es gibt ja auch mal schöne Tage, die nicht so schön sind. Lass uns bei Auszeichnungen bleiben. Dein Gast für heute hat 17. Es gibt doch auch mal einen Tag. Guck mal, es gibt auch schöne Depressionen. Verstehst du? Damit meine ich jetzt nicht die Krankheit Depression, sondern dass man einfach mal einen Tag nicht ganz so gut gelaunt im Bett verbleibt und über Dinge nachdenkt, die nicht so schön sind. Das habe ich gemeint.
Okay.
Gehst du nicht mit?
Doch, ich finde nur das Wort Depression ja, im Zusammenhang, weil man aber mal im Bett
liegen bleibt. Das ist ähnlich wie Führer.
Ja? Also,
17 Mal
wo
Gold,
sind wir denn eigentlich heute?
17 Mal
wo sind wir? Wen begrüßen wir denn eigentlich gleich wo?
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ja, jetzt hast du mich gehabt.
Es geht darum, sobald ich Bo in meinen Kopfhörer, in meinen fang Ohren schnecke, dann fange ich an zu lächeln. Ja. Weil ich finde einfach, das ist einfach das geilste Intro für einen Podcast. Und er macht das so.
Ich hoffe auch jedes Mal, du solltest so irgendwann mal einen Podcast Award geben.
Ja.
Dann muss es ja die Kategorie Bestes Intro geben. Ja. Und die, wir müssen sie theoretisch durchgängig gewinnen, weil wir haben so großartige Intros mit Bo. Jede verdammte Folge ist mit so viel Herzblut, mit so viel Witz und Charme gemacht. Ja. Und dann auch noch hier unser zweites Hauptintro.
Und wenn wir nicht gewinnen, wissen wir immer noch, dass wir echt unfassbar gut sind.
Ja, dann machen wir unseren eigenen
Preis. Also in dem. Also Intros, Intros müssen wir eigentlich längst bei den Listen auf Platz 1 geführt sein. Also obwohl, die anderen finde ich auch sehr gut. Ich mag das ja bei den, wir haben neulich mal eine sehr positive Darstellung bei den Huggies gekriegt, bei den Hackfleischjungs. Und ich muss sagen, diese Idee, einfach mal so Hip-Hop-Songs vorzulesen, boah, die hätte von mir sein können, wenn ich so ein bisschen kreativ wäre. Also finde ich richtig geil, weil du hörst und denkst, Alter, ja, was für ein Schrott da manchmal gelauert wird.
Ja, und ich finde auch die Idee, dem anderen Protagonisten das letzte Wort zu geben, eine Stunde später. Also das ist irgendwie ein gutes Entree und ein guter Ausstieg, den sie da machen, das muss man sagen.
Ja, so, also wir haben ja heute den Gast zu begrüßen.
Genau, und wir waren ja bei Auszeichnung und dieser Gast hat 17 Mal Gold und 6 Mal Platin gewonnen.
Also offensichtlich ein Musiker.
Ja, vielleicht ist es auch ein Goldschmied, der mit Metallen zusammenarbeitet.
Den Teil lassen wir rausschneiden.
Jetzt erst recht.
Wir können rausschneiden. Musiker. Mhm. Obwohl, ich habe auch Platin.
Siehst du?
Ich habe Doppelplatin.
Du musst aber erstmal sagen, offensichtlich ein Musiker.
Ich habe Doppelplatin.
Ja, du kannst ja auch Schlagzeug spielen.
Nee, kann ich nicht. Aber ich habe Doppelplatin mit einer Live-DVD. Es ist so. Habe ich sogar ausgezeichnet. Hängt bei mir immer noch auf dem Klo.
Rock'n'Roll.
Das ist echt Rock'n'Roll.
Sein Vater.
Hat er ein Bravo-Auto? Weil er ist dann, wird bei mir geil.
Widerlich viele. Das hab ich nicht aufgeschrieben, weil es sind ekelhaft. Es sind wirklich, das ist so eine Armada von Bratter-Ottos, von Bravo-Ottos.
Also, weil Bravo-Otto ist ja meine Messlatte von Oscar.
Warte, ich guck mal, wie viele er hat.
Ein Oscar kriegst du durch Marke, aber ein Bravo-Otto, das haben die Fans entschieden früher. Und ich war früher ein Fan und habe auch mich bei den Wahlen
beteiligt. Meinst du, dein 30-jähriger Kollege, der von einer neuen Generation sprach, weiß, was ein Bravo-Otto ist? Frag ihn das doch mal beim nächsten Mal.
Mein großer Traum war damals immer Kiss, den goldenen Bravo-Otto zu überreichen. Weil da konnte man sich als Leser immer bewerben. Das fand ich. Und für mich ist der Otto, also der Bravo-Otto, ja, das ist
98, 99, 2000, 2001. Ich könnte weitermachen.
Ernsthaft?
Ja.
Ja.
Der Vater, Bundeswehrkoch.
Oh.
Also.
Das klingelt?
Beides miteinander verbunden. Das klingelt schon, weil es so besonders ist.
Und ja.
Weil man sich sowas merkt.
Ist mir, glaube ich, nicht ganz fremd.
Wollen wir schon das Glücksrad machen, um die Buchstaben
umdrehen? Nee, mach mal weiter. Weil ich finde es schön, ich finde es blöd, wenn man zu früh, weil da kommen ja auch interessante Side-Infos rüber. Könnt ihr mal aufhören mit dem ewigen Gewinke da hinter meinem Rücken oder vor mir? Aber
der Gast lässt sich bitten. Ja, er begann seine Karriere als Musiker und zwar in einer Schulband, die den Namen Bad to the Bone trug.
Meine ich, klingelt sehr intensiv bei mir.
Ja, aber das ist
er
ja
begann seine
schön,
Karriere und womit hat er sie beendet?
Vielleicht heute mit dem Auftritt hier, wer weiß das schon. Aber eigentlich ja schön, dass du das dann weißt, Bad to the Bone. Also bist wahrscheinlich einer der wenigeren, die diese Gruppe
kennen. Er ist ein Freund von mir.
Wenn du den meinst, dann kann das schon gut sein. Er ist ein Multitalent, ne? Er ist auch Schauspieler schon gewesen. 2011 in Heiter bis Tödlich, Hubert und Staller hat er mitgespielt. Mhm. Und in dem Kinofilm Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken.
Ich würde unseren Gast gerne sehr vollmundig begrüßen. Er ist nicht nur eine der größten Stimmen, die wir in ganz Deutschland haben. Er ist ein unfassbares komödiantisches Talent, also hat ein herausragendes Timing.
Entertainer-Qualität.
Er ist für mich nicht nur einer der erfolgreichsten Sänger, sondern für mich einer der wenigen und letzten Show-Giganten. Und das meine ich wirklich so. Showmaster, Entertainer, die wir in Deutschland haben. Es muss Sascha sein.
Obwohl er so auf Karlauer steht, lobst du ihn so über den grünen Klee?
Ja.
Ja. Es ist tatsächlich, wir haben Sascha heute für dich. Er ist einer der meistgewünschten und gefordertsten Gäste hier für Fide Gastro.
Ja, der hat viel Freizeit, der sitzt viel am Internet.
Meinst du? Ja. Aber dann macht er viele Fake-Accounts. Ja, wirklich.
Das machen die über Indien. Muss mal gucken, wo die Dinger herkommen.
Ja, können wir ihn ja gleich mal fragen. Wenn er dann, guck mal, da ist er.
Ist er?
Ja.
Das ist der Sascha.
Ja.
Was?
Muss im November schon vorbei oder was?
Ging schneller vorbei als ich.
Ging schneller ab als erwartet.
Ach, herrlich.
Hallo, Sascha. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Take a seat.
Komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wie viele Klamotten hast du?
Wie viele?
Ja.
Zu viele.
Und kaufst du die oder kriegst du die gestellt? Weil jedes Mal hast du immer so ein bemerkenswertes Kleidungsstück an. Ich habe jetzt meine Jacke an, so, und die trage ich jetzt auch 5 Jahre, so, und versuche sie zu variieren, weil ich kaufe extra schlicht. Aber du kaufst immer so offensive Sachen und die stehen dir auch immer noch ganz gut.
Ich weiß gar nicht.
Auf Kopfhörer sind das.
Ja. Aber das sind die Profis, die gucken, so, wo ist links und rechts.
Ja. Oh, sag ich wieder, jetzt kann ich auch
über. Nee, aber du hast immer gute Klamotten und die sehen immer gut aus.
Ich glaub, da kann ich meine Radiomoderatorenstimme auflegen.
Und abgesehen von den karierten Hemden, ich ignoriere das einfach, du willst auf die Frage nicht antworten.
Sascha, ich freue mich, ich kann gerne auf die Frage antworten. Ich habe die meisten Kleidungsstücke, die ich besitze, sind gekauft.
Und vertickerst du die denn, wenn du sie durchgetragen hast?
Oh, gute Frage.
Bei Kleiderkreisel oder solchen Sachen? Wir kaufen nicht mehr?
Die meisten
Flohmarktgruppe. Also wir kaufen viel in der Flohmarktgruppe.
Die meisten Sachen verschenke ich dann.
Ich habe noch nicht so viel gekriegt.
Du hast ja auch genug. Du musst ja nur von der Schwange runterziehen.
Aber ich würde mal was
weil im Gegensatz zu dir kaufe ich meine Sachen.
Nee, aber ich würde gerne mal was Stylisches haben. Sowas, was auch bei Instagram gut aussieht.
Du bist ja schon besser geworden.
Ja, aber das finde ich aber auch.
Was?
Du bist ja schon besser geworden.
Ich habe ein Jeanshemd an und eine Strickjacke.
Nee, und eine Hose mit Gummi zu. Das ist natürlich eine Sache, an der musst du...
Achtung.
Das ist eine Jeans.
Das ist eine Jeans.
Mit Gummizug?
Seit wann gibt es Jeans
mit Gürtel? Und jetzt achtet auf die Detailfickerei. Schuhfarbe.
Ich kann nichts sehen. Schuhfarbe passt zum Bauch.
Nee, zum Gürtel.
Weiße Schuhe.
Zur Gürtelfarbe.
Weiße Slipper.
Aber die Gummizug, ich trage seit 4 Jahren, warum auch immer. Ich habe mir mal eine Hose gekauft und ich fand die so geil. Das ist so eine Baggy Pant. Und das Besondere an der, die hat Gummizug. Das heißt, die passt mir in allen Körpervariationen, die ich so über die Monate durchmache.
Wann überlegst du, was du anziehst?
Die kann man ganz hoch ziehen bis unter die Achseln.
Lustig.
Die kann man ganz weit unten tragen und sie sitzt immer. Ne?
Das ist sie sitzt immer und aber ich habe diese Hose inzwischen, glaube ich, 10-mal gekauft.
Ja, das ist clever.
Und auch in verschiedenen Farben und so. Also ich bin immer wieder fasziniert.
Nee, verschiedene Farben ist immer, wenn die auswäscht. Also dann, also praktisch, man kann, die Verfärbung findet durch das Waschen statt. Weil ich trage meine Sachen häufiger.
50 Shades of Green.
Genau.
Ja, aber wann überlegst du im Bett morgens, was ziehe ich denn jetzt an? Oder wenn du aus der Dusche kommst, was ziehe ich denn an? Oder gehst du in den Kleiderschrank und, das ziehe ich an?
Na gut, ich habe immer dieselbe Hose, muss ich nicht mehr so viel nachdenken.
Dann die Oberteile?
Aber ich habe in der Tat heute bei dieser Hose 3 Hemden angehabt, ob die Blautöne, die ich miteinander kombinieren werde, ob die zueinander passen. Also, aber ich habe halt keine Ahnung und deshalb...
Das kann ich dir sagen, habe ich mir klasse erklären lassen.
Bist du denn jetzt auf Ton in Ton gegangen oder eher auf Color Blocking in Blue?
Was heißt Color Blocking?
Naja, extra ein bisschen schräg.
Nee, ich habe versucht Ton in Ton.
Ja.
Ich habe versucht, also ich habe so eine blau-schwarz-Strickjacke an.
Die ich übrigens sehr schön finde.
Muss die ist sehr schön, ne?
Die ist wirklich sehr schön. Die
dann habe ich eine blau-schwarz, haben übrigens Alter. Sebastian und ich zusammen gekauft. Da waren wir Shopping.
Ach, das stimmt, das war sehr. Ich habe in dem Laden, ich war da schon oft, aber ich habe noch nie ein Espresso angeboten bekommen. An dem Tag 5.
Wirklich,
es war genauso.
Das war eine meiner ersten Einkaufserfahrungen mit ganz viel Geld in der Tasche. Ne? Da habe ich irgendwie 3 Wochen lang im Osten Fitnessverträge verkauft mit 19 oder 20. Und dann kam ich zurück nach Dortmund, da habe ich noch in Dortmund gewohnt und da gibt es so einen schicken Laden, wo ich mir nie Sachen leisten konnte. Und da dachte ich so, okay, alles klar, ich habe 3.500 Mark hinten im Umschlag Cash in der Tasche.
Toll.
Ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir endlich mal einen vernünftigen Anzug. Und ich bin damit arschnicht angeguckt worden. Und habe so durch die Anzüge und dann war es immer so ein bisschen so, dass immer jemand hinter mir stand, so komisch, als würde ich jetzt wirklich einen Anzug von der Stange nehmen und klauen, rausgehen damit oder so.
Nee, du solltest die nicht schmutzig
machen. Ich sollte die nicht schmutzig machen. Ich sah ja auch, ich meine, ich hatte lange Haare und sah ein bisschen uselig aus, ne? So ein bisschen Grunge-Style. Und die haben natürlich nicht erwartet, dass ich so viel Geld dabei hatte und haben mich dann so ein bisschen rausgegenschert. Und alle, die so nach mir kamen, bekamen Espresso, Champagner und ich bekam gar nichts. Nur die Frage, meinen Sie denn, dass Sie hier das Richtige finden?
Und das wurde mir auch schon mal gestellt, die Frage.
Und dann war ich irgendwann sehr sauer.
Und ich habe gesagt, ja, ich suche jemanden, dem ich jetzt die Nase brechen kann.
Genau, ach, das habe ich gefunden.
Da ist er ja schon. Das war ein glücklicher Umstand.
Hier habe ich genau das Richtige gefunden.
Aber super aggressiv und ich muss heute noch irgendjemand in die Schnauze schlagen. Und den suche ich.
Ich war richtig sauer. Ich bin rausgegangen, aber wollte eigentlich wortlos gehen. Und dann bin ich beim Rausgehen aus der Tür, wurde mir noch hinterhergerufen, sehen Sie, habe ich doch gesagt, dass Sie hier nicht das Richtige finden. Ich umgedreht und habe ganz asozial meinen Umschlag auf den Tisch geworfen und habe gesagt, so, das hätte Ihres sein können.
Kompletto. Nein.
Schön. Das gebe ich jetzt woanders hin. Das gebe ich jetzt jemand anders. Dankeschön.
Gibt es den Laden heute noch?
Sie wissen noch gar nicht, wer ich bin.
Und da, noch?
Nein, noch besser. Nein, habe ich dann so getan, als wäre ich der Sohn vom Bürgermeister.
Sie wissen ja wohl nicht, wer ich bald sein werde.
Ich könnte ja auch der Sohn vom Bürgermeister sein. Oder ein Fußballspieler-Sohn oder sowas.
Die kleinen Probleme des aufstrebenden jungen Popstars einfach. So, er kriegt sein Geld nicht unter die Leute gebracht. Harte Nummer, ganz harte Nummer. Ja.
Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit SCH schreibt, dann reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann aus dem Ruhrpott, der vor allem eines hat. Einen sehr, sehr guten Humor. Wie nennt man einen Rudel Wölfe? Wolfgang. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit SH schreibt, reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann aus dem Ruhrpott, der vor allem eins hat, eine sehr, sehr gute Stimme. Sascha singt die Dinge beim Namen, entertaint die Dinge bei Gott sensationell und lässt sich dafür schöne Dinge schenken, die man eigentlich haben möchte. Echos, Bambis, Fernsehpreis, goldene Kamera, dies, das.
Ottos.
Wie Ottos, genau. Wie, Tim, wie heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Oxford. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit Dick Grave schreibt, reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann aus Kanada, der vor allem eins hat, eine mega tolle und mega tolle Rockabilly-Songs. Tim, was passiert, wenn man Cola und Bier mixt?
Warte.
Man Cola-biert. Wenn wir von dem Sascha reden, den man in einem Schriftzug mit Michael Mittermeier und Ray Garvey schreibt, reden wir von einem stets gut gelaunten jungen Mann, der in diesem Dezember zur Christmas Chaos Party einlädt, die Songs, Comedy und Schnack in einem ganz speziellen Mix vereinst. Tim, wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Hammersbald. Ja, jetzt haben wir es und begrüßen den heutigen Gast mit einem Witz, der vor allem einem in diesem Raum sehr gut gefallen wird. Wie würde Tim Melzer Sebastian Merget nennen, wäre er ein Türsteher? Sicherheitshalber. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Das ist nicht von dir, Sascha, oder?
Nein, ich habe nicht... eine entschuldige Bitte.
Die wirklich, weil
ob er es geschrieben hat?
Ja.
Nein.
Na, ich dachte, du hättest ihn jetzt rezitiert. Und ich dachte jetzt wirklich,
in gewisser Art und Weise Karriere. Schon. Ich habe viele von diesen Witzen tatsächlich mal von Sascha zugeschickt bekommen.
Warum?
Was?
Warum sollte Sascha dir Witze...
Es war am Tag des Flachwitzes. Er sagt natürlich, er wüsste das nicht
mehr. Wir tauschen uns aus.
Da können wir gleich anfangen mit einer Sache, die mich wirklich am Internet extrem stört. Mein Vater.
Hast du wieder getrunken, Tim?
Nein. Mein Vater gehört ja ähnlich wie ich, ist jetzt auch der technisch nicht versierteste Mensch und hat natürlich auch diese moderne Welt des Internets vor 2 Jahren für sich entdeckt. Nein, schon ein bisschen länger. Und
länger als du.
Ja, ja. Und hat eine Zeit lang, wenn er sich gelangweilt hat, so lustige Filmausschnitte geschickt. Das ist sehr gut.
Was trinken wir denn da?
Zitrusfrüchte.
Im Prinzip Zitronensaft mit Wein.
Ja, hat er gesagt, der Kellner. Also Sascha riecht gerade am Glas. Und fachmännisch greift er zur Flasche, weil er die Qualität des Weines schon in den Nasenflügeln kitzeln spürt. Auf jeden Fall also mein Vater verschickt halt gerne witzige Dinge über SMS und Internet, die halt selten witzig sind. Und jetzt macht Sascha genau das Gleiche bei dir, der schickt dir witzige Dinge?
Nein, Sebastian schickt mir quasi zur Abnahme Wortspiele und schickt die mir und testet damit, ob ich
Daumen hoch,
ob Daumen, ich sie Daumen hoch, Daumen runter und so. Und ich bin da sehr
römisch
ehrlich.
Machen wir das.
Oder ich nehme seine und verpack die nochmal anders.
Oder du nimmst sie auf die Bühne mit und lässt sie feiern. Ist halt nur noch nicht passiert.
Ja, Ghostwriter. Karlauer Ghostwriter ist auch so ein.
Und dann gab es wohl mal tatsächlich einen Tag des Flachwitzes. Und da hat mir Sascha so eine WhatsApp weitergeleitet, in der ungefähr 30 Flachwitze. Ich glaube sogar, du sagtest, die hättest du von deiner Mutter geschickt bekommen.
Nee, die habe ich selber irgendwann in einer gewissen Zeit mal gesammelt. Ich habe mir die besten mal tatsächlich doch aufgeschrieben.
Es ist lyrisch.
Wir sprachen doch gerade von Spaß an der Arbeit. Das ist echte Leidenschaft, Tim.
Ich bin hochgradig irritiert, dass ihr Kontakt miteinander habt.
Ja, nur in Vorbereitung auf diese Sendung.
Ah, wir haben ja,
das klang jetzt gerade nach einer lebenslangen Beziehung, die jetzt schon heimlich über...
Zwei Wochen jetzt.
Gut.
Ah, weiß nicht, ob du, das. Wir waren mal zusammen in einem Skiurlaub, wo wir dann irgendwann also wir waren zusammen mal in einem Skiurlaub, Tim und ich.
Du warst mit, ja, wir beide.
Und mit noch ganz vielen anderen und da lief der Abend dann natürlich ein bisschen, war ein bisschen außer Rand und Band und dann haben wir irgendwann angefangen, uns selber lustige Porno-Titel auszudenken.
Oh ja.
Ja, ich sag jetzt keinen.
Doch, ran und natürlich. Doch. Wir sind nach...
Da war ich dabei?
Ja. Zum Beispiel,
du hast Daumen hoch und Daumen Beispiel, runter gemacht.
Meister Leder und sein Po-Muckel.
Das ist so, zweite Mal Leder heute.
Nein, weil ich glaube, ich gehöre zu dieser Fraktion. Wenn diese Runde des Witzeerzählens kommt, des Lustigseins auf Ansage, dann kriege ich einen Stock in den Arsch. Dann kann ich nicht witzig sein.
Zum Po-Muckel, genau.
Dann bin ich der Po-Muckel. Ja. Kriege ich nichts auf die Reihe. Da kann ich kriegen, und Sascha ist so jemand, wenn bei dem erstmal die Synapsen sich voneinander getrennt haben und er schaltet in den Humormodus um, dann ist da auch keine Bremse mehr im Kopf. Da gibt es kein Regulativ. Dann weiß er auch nicht, wann genug ist. Es ist dann auch selten genug, weil er wirklich, wirklich extrem auf dem Punkt ist. Und ich frage mich immer, ob er sich zu Hause, das ähnlich wie ich mal früher Gedichte auswendig gelernt habe, schon für so einen Abend hinlegt. Dass er sich so, dass er so wie Fips Asmussen. Der hat so einen Katalog.
Tür geht auf, wer kann rein? Er. So geht's schon mal los. Immer. So geht immer alle, jede Show von Fips Asmussen geht damit los. Und dann ich habe das mal im Auto mit der Band, haben wir mal gedacht, wir machen das mal. Zum Jubiläum laden wir uns mal Fips Asmussen ein. Und dann zur Vorbereitung haben wir versucht, eine Kassette von ihm zu hören.
Durchgängig.
Und das war am Anfang was wirklich skurril, komisch, aber dann mussten wir nach einer Viertelstunde sagen, sorry, geht doch nicht.
Mach mal kurz weiter, erzählt euch weiter.
Weil es einer zu viel ist, aber wahrscheinlich, dann gewöhn dir doch mal an, wenn du Gäste bekommst, die Tür aufzumachen. Die Tür geht auf und du bist es.
Krass.
Was hast du?
Es ist aber nicht so, dass ich schreibe mir die nicht vor, aber ich habe natürlich ein Sammelsurium an so ein paar Wortspielen, habe ich natürlich in meinem Schädel irgendwo vergraben. Und wenn die Schublade auf ist, dann kann ich da natürlich dran, ohne lange nachdenken zu müssen. Aber also, vieles erfinde ich auch in dem Moment.
Da sind aber auch ein paar Wiederholungstäter dann dabei.
Ja,
aber ich kriege sie halt nicht mit. Also entweder, weil ich dir nicht zuhöre oder weil sie für mich dann wirklich immer neu sind. Also
oder, weil du sie beim vierten Mal erst verstehst oder so.
Dann das kann auch sein. Aber du hast schon ein extrem hohes Repertoire. Ich wurde sehr malträtiert mit dieser Form des Humors auf einer gemeinsamen Reise, die wir mal gemacht haben. Wir haben mein Auto übergesetzt. Warum haben wir eigentlich diese Reise gemacht? Was war denn der Anlass?
Der Anlass war, das Auto von A nach B zu kriegen.
Das war schon das
Auto,
oder?
Das war das Auto und das haben wir da genutzt, so eine lustige 3-Tages-Buddy-Fahrt zu machen.
Was sehr cool von war. Deutschland aus nach Mallorca. Das war die Fahrt, die wir gemacht haben. Und dann natürlich über die Hotspots der High Society mit Zwischenstopps in, wo waren wir?
Wir waren in Italien irgendwo, wir waren in Nizza.
Wir waren in Nizza
und Barcelona waren wir auch noch.
Waren wir nicht auch in Saint-Tropez?
Ja. Tatsächlich, Saint-Tropez waren wir auch.
Da waren wir unfreiwillig war Sascha ein No-Show im Hotel damals. Das war Saint-Tropez, oder nicht, wo du rausgeflogen bist?
Als No-Show?
Ach so, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich komischerweise vergessen. Das habe ich verlegt. Das ist natürlich selektives Gedächtnis.
Ne? In der Tat war es ein zauberhafter Roadmovie mit sehr viel mit sehr viel lustigen, privaten, kleinen Momenten, zwischen sehr viel Tränen gelacht, aber eben auch so kleine, sentimentale Momente, wo ich dann auch so für mich so festgestellt habe, dass Sascha eben mein Freund ist. Also wo wirklich man hätte noch die Frage stellen müssen, irgendwie so, willst du mein Freund sein? aber das war... Wir mochten uns immer schon, also eigentlich ab dem ersten Moment, wo wir uns getroffen haben, war immer eine gewisse Affinität da und auch sehr nahestehende. Und es gab dann davor natürlich auch schon einzelne Momente, aber diese Intensität eines 3-tägigen Roadtrips mit einem relativ uninteressanten Ziel, also es ging ja nur darum, das Auto von A nach B zu kriegen, mit gesetzten Zwischenzielen, wo jeweils der eine oder andere an dem jeweiligen Ort ein bisschen was organisiert hatte, jetzt nichts Dramatisches, wir reden jetzt einfach nur von Hotelunterbringung oder einer Gastro-Reservierung oder solchen Sachen, hatte sehr, sehr viel Schönes und ich muss an diesen Moment, weil der ist mir gerade sehr lebendig, geruchstechnisch und ähnlichen, gerade schwebt mir richtig in der Nase dieser Geruch, wo du aufgrund von ich sag mal,
Nein, wir durften nicht in dem Hotel übernachten, wo wir uns ein Zimmer gemietet hatten. Und Sascha sich relativ diskussionsunfreudig schnell umgedreht hat und gesagt hat, dann halt nicht. Und ist dann halt
einfach wie bei dem Handzug, wie beim Anzukaufen, ne?
Genau. Wir hatten extra noch dafür drauf geachtet, dass wir auch Meeresblick haben in diesem wirklich sehr, sehr schicken Grand Hotel. In Saint-Tropez war das, glaube ich. Und wir schlussendlich nebeneinander, wie so ein klassischer Roadmovie, nebeneinander wortlos auf der Bank saßen, am Meeresstrand und auf die aufgehende Sonne geguckt haben. Und das war so wie, ja, wir haben das Ziel erreicht. Die Reise hat in diesem Moment gesucht.
Weißt du, ja, ja, genau.
So, natürlich waren wir drollig vorher, ja. So, muss man auch sagen. Und wir waren kleine Jungs, aber wir haben gelacht und wir haben gut gegessen und wir haben natürlich auch gut getrunken. Und dann gab es so diesen Moment. Ja, und da haben wir kurz unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, dass wir auch nicht alles machen dürfen. Und es war gar nichts Schlimmes, sondern einfach nur, wir waren halt dem Ambiente nicht angemessen. Und sind halt rausgeflogen. Und dann saßen wir da und haben für, keine Ahnung, was das gekostet hat, es war ein Grand Hotel, ich weiß noch, 5 Sterne plus, hatten wir uns auch ausgesucht nach einer etwas negativeren Schlaferfahrung Tag vorher. Und so. Also haben nochmal richtig schön die 3.500 Mark versucht zu verprassen. Haben sie auch genommen, das Geld, haben uns bloß keine Kleidung dafür gegeben. Und haben, glaube ich, das die höchstbezahlteste Parkbankübernachtung der Welt gehabt.
Was allerdings noch mein persönliches Highlight neben unserem Parkbank Waldorf und Stettler Moment war, Tim hat mich damals dann in Barcelona zu einem der krassesten Restaurants ausgeführt vom Bulli.
Stimmt.
Der Tapasbar vom Bulli und einer der ersten und großartigsten Molekularköche der Welt. Und da haben wir ganz wilde Sachen gegessen. Wir waren nicht satt nachher, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich vorher noch nicht gemacht hatte. Und da bin ich immer noch sehr dankbar für, weil ich immer noch weiß, wie der Lado mit Zitronenluft schmeckt.
Das klingt so kacke.
Das war auch wirklich kacke. Mit so einer Sprühdose wurden die einzelnen Läppchen auf den Teppich.
Also viele fachkundige Zuhörer wissen natürlich, über wen wir reden. Wir reden hier über das Restaurant Tickets in Barcelona, was damals mit einer spektakulären Tapas-Küche aufgewartet hat, irgendwie die sich sehr stark durch die Modernist- oder die Molekularküche nebst aber auch sehr traditionell zubereiteten Gerichten bewegt hat. Und wir haben einfach mal von A bis Z alles durchgefressen. Wir hatten noch Geld über, weil wir nichts fürs Hotel bezahlen mussten.
Zwei Brüder, die eigentlich Bäcker sind, ne? Ist das richtig?
Da bist du mehr Fan als ich.
Ich habe einfach hier auf Netflix diese Reihe Chef's Table gesehen.
Und guck ich ja nicht.
Da gab es über das Ticket, die sind eigentlich Bäcker tatsächlich, die Jungs.
Und damals war ja so der Beginn der Freundschaft, also wo man wirklich sich mehr auch ein bisschen hinter mit den grauen Bereichen des anderen jeweils anderen beschäftigt hat. Das war wirklich für dich deine erste gehobene Essensgeh-Erfahrung.
Auf jeden Fall. Also es war speziell. Ne? Also es war... wie gesagt, sowas habe ich noch nie vorher gegessen. Das war also aus irgendwas gemachte, aus irgendwelchen Chemiekomponenten gemachte Oliven aus dem Glas, die man mit so einem Speziallöffel mit Sieb essen musste, beziehungsweise rausnehmen musste, weil die sonst kaputt gehen, weil die waren gefüllt mit Olivenwasseressenz oder sowas. Ne? Also die wurden dann irgendwie gemacht in so einem Bad. Ich habe mir das auch erklären lassen, wie es funktioniert. Aber die nimmt man dann in den Mund und dann zerplatzen die so. Und sehen aus wie Oliven, sind aber keine Oliven, schmecken aber wie Oliven. Wie ganz dolle und leckere Oliven.
Das Fachwort ist Sphärifikation.
Sphärifikation.
Also man spielt mit Sphären rum. Sphären. Da geht es halt darum, dass wirklich zwei Elemente, also zwei Flüssigkeiten miteinander verbunden werden und wenn die in Kontakt miteinander geraten, ummantelt sozusagen die hineingegebene Flüssigkeit den Rest der Flüssigkeit und dadurch hast du sowas wie einen flüssigen Kern und die Außenhaut soll halt so fragil, wie es irgendwie nur geht sein. Also nicht wie so ein Schokokuchen mit flüssigem Kern, sondern eben eine Flüssigkeit soll dir flüssig serviert werden, aber trotzdem modular, also trotzdem. Super spannend, super interessant. Wirklich, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich hab mal einen Kochkurs gemacht bei einem dieser Experten aus Madrid und finde auch viele der Techniken ganz, ganz interessant. Die haben sehr oft geschmackliche Grenzen, aber eben dadurch, dass der Ferran einer der Vorreiter und eigentlich
der, ich will nicht sagen der Erfinder, aber der Erste ist, der das so präsent aufs Trapez gebracht hat, ist das immer eine Huldigung wert. Und ich schätze und respektiere diesen Mann sehr, 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 obwohl er mir auch das schlechteste Essen meines Lebens verschafft hat.
Weil?
Weil es einfach schlecht war. Also nicht, weil es einfach Müll war, Dreck, Kokolores, Schwachsinn.
War nicht gut, ne?
Nein, war einfach nicht gut. War einfach nicht gut.
Ich war dreimal... Die Tim mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben hat und die dann, die ihn mir auch extrem sympathisch gemacht hat, noch mal mehr in dem Moment, war, es muss halt lecker sein. Also, und das finde ich auch.
Schmecken.
Also, es kann natürlich, es muss schmecken. Ja. Ne? Es muss irgendwie so, und ich finde auch in einem, ist man natürlich dadurch inspiriert und geht, fängt natürlich an, auch mal hier und da mal in ein Sterne-Restaurant zu gehen oder auch mal zwei oder drei. Und da ist wirklich das Wichtigste, finde ich auch, dass es lecker ist, dass es schmeckt. So, und das ist, finde ich, ist bei den meisten, wo ich jetzt in Genuss kam, dazu speisen, war das auch so der Fall. Und eins davon haben wir zusammen besucht. Weiß gar nicht, ob man hier Namen alles sagen soll oder nicht oder darf.
Das ist alles das unbezahlte ist Werbung, das müssen wir an der Stelle sagen.
Das unbezahlte Werbung in Hamburg, das finde ich, ist eins der
nicht abgesprochen gerade
besten Lokale, die
wie
ich,
denn auch? Du wusstest in denen ja nicht, ich hier
war. So, das ist auf jeden Fall in meiner absoluten Top 3.
Aber beschreib mal, warum. Also ich stelle mir jetzt hervor, du bist Popstar. Du hast, ey Digga, du hast mit dem Papst geküsst. Oder hast den Papst
geküsst. Du hast mit dem Papst geknutscht.
Nein, wirklich, du hast den Papst kennengelernt. Wo ich dann sage, warum will der Papst Sascha kennenlernen? Also, weißt du, das ist ja derjenige, der mit mir Hausverbot im Hotel gekriegt
hat. Weil der weiß, dass ich mit Tim Mälzer befreundet bin.
Nee, das war ja vor mir. Du hast so viele Bravo-Ottos. Du hast das, ich denke schon, dass du eigentlich morgens irgendwie dein Cappuccino mit so einem kleinen Kaviarhäubchen zu dir nimmst. Also, dass da eigentlich Genuss, weil irgendwann kommt ja auch bei Reisen eine gewisse Langeweile auf, oder nicht? Das mache ich jetzt nicht blöd. Und dann fängt man doch an zu fressen.
Also nein, durch mein Dasein als bekannter Mensch bin ich sehr oft in allen möglichen Städten, wo ich dann war, auf der ganzen Welt, natürlich eingeladen worden, abends oft zum Essen und zum feineren Essen auch und so. Und da wird man natürlich extrem versaut auch, ne? Aber so richtig versaut worden bin ich erst durch dich. Und genieße es aber sehr, finde es schön. Ich brauche das auch nicht immer. Aber ich finde, so ab und zu sich mal so ein 7-12-Gänge-Menü zu gönnen, finde ich irgendwie, ist eine krasse Erfahrung und macht einfach Laune. Und das ist das, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich in Bianc so toll fand, war, es gab, glaube ich, 10 oder 12 Gänge. Es gab ganz viel Vorgedöns noch und so, Kleinigkeiten, Tapas-mäßig irgendwie, die auch noch, gehörten noch nicht mal zu den Gängen. Und es war irgendwie wirklich ganz, ganz fantastisch und es war aber alles lecker. Es hat alles geschmeckt und am Ende war man auch satt. Das ist dieses Klischee, was man oft glaubt, dass man da nicht, dass man da nachher noch einen Döner essen will oder so, weil man nicht satt geworden ist. Aber es war lecker, aber es war nicht genug. Das stimmt auch nicht. Ich war danach pickepacke voll und hatte einen wunderbaren Abend mit krasser Weinbegleitung und so. Und es war einfach, war wirklich ausgesprochen gut.
Eigentlich muss man sagen, es ist wie ein guter Kinofilm, den nur in dem Moment halt nicht 1 Milliarde Menschen sehen können, sondern nur eine kleine selektive Gästeschaft und selektiv nicht, weil sich das jetzt auszeichnet, sondern weil es nicht mehr Plätze in diesen Restaurants gibt, weshalb eben es nicht ein Kinokartenpreis ist als solches. Aber eben, wenn ein Restaurant das geschafft hat, bei Sascha eine derartige Emotion hervorzurufen oder eine Begeisterung dafür, dann ist das eine Erinnerung fürs Leben. Und dann ist wiederum jeder Preis dieser Welt gerechtfertigt, um sowas machen zu dürfen. Also das ist nur, und damit jetzt nicht, ja, aber dann haben die feinen Herrschaften da, wo ich sage, hier geht es nicht um die Menge des Essens, die man zu sich nimmt. Hier wird nicht in Gramm gewogen oder in 100 Gramm oder sonst, sondern hier geht es darum, dass man eben wirklich eine Emotion, eine Erinnerung, eine Situation mitspeist, ähnlich wie ein tolles Live-Konzert. Und das hat bei Sascha scheinbar funktioniert. Du warst jetzt gerade, jetzt bin ich ganz interessiert, du warst jetzt gerade bei einem von mir sehr, sehr geschätzten Kollegen, allerdings auch von mir pulverisierten Kollegen im Rahmen von Kitchen Impossible, der seines Zeichens kulinarisch so ziemlich alles erreicht hat, außer mir das Maul zu stopfen.
Der erste Größenwarenanflug heute, das hat lange gedauert.
Pulverisiert.
Hat echt lange gedauert.
Den ich sozusagen in die Nichtigkeit seines Schattendaseins von dem herausragenden.
War da wer?
Nein. Ihr wart bei Johann.
Nennst du ihn Johann?
Ich nenne ihn mal Johann, weil ich nicht wirklich glaube, dass er Spanier ist. Also Juan. Johann.
Juan Amador. So, Juan
Amador. Du redest von einem Restaurant Amador, drei Sterne.
Drei Sterne. Wien.
Ja. Er hat auch noch so ein paar Namen dazwischen. Amador. Und dann nachher kommt Amador.
Ja, wahrscheinlich heißt er irgendwie so Johann. Johann Amadeus oder so.
Und Sascha sagte, ich mach die Tür auf.
Und hat aber gedacht, so im Zuge der Modernist Cuisine, nee, so, da komme ich jetzt nicht weit mit, ich bin jetzt Spanier. Und hat sich einfach umgetauft in so einen Künstlernamen. So eine Dick Brave-Geschichte.
Weißt du oder vermutest
eigentlich
du?
Heißt, ha?
Weißt du oder
vermutest? Ich weiß das, aber ich darf in der Öffentlichkeit nicht drüber reden.
Deshalb gut, dass du es nicht machst.
So, dass eigentlich war der Johann Amadeus, also war ein sehr, sehr talentiertes Nachwuchskind in der Wiener Küchenszene. Und im Zuge der Modernist Cuisine, Molekularküche, die hauptsächlich aus Spanien zu uns rüber transportiert worden ist, ist er sehr früh auf dieses Surfbrett aufgestiegen. Und da er eine ähnliche Optik hat, hat er gesagt, komm Johann, ich brauche mir Feuer, nenne ich mich Juan. Amadeus, ja, verstehe ich, aber ich kann mehr als diese Kugeln da. Also, ja. Amador. Juan Amador. Wie geil diese Geschichte. Wenn ich jetzt wirklich ihn entlarvt hätte. Das ist so keine Aufzeichnung von 1997. Und da kam einfach wie nichts, wie dieser HSV-Spieler gerade, der einfach aus dem Nichts irgendwo auft. Wie heißt der nochmal? Jatta. Der einfach so, wo, nee. Also den gab es vorher und den gab es nachher. Und dazwischen hat ein Wechsel stattgefunden und keiner weiß, wo ist der vorher geblieben und wo war der jetzt ist. Und da gibt es eine Lücke. Juan Amador hat genauso eine Lücke in seinem Lebenslauf. Muss ich mal gucken.
Und du hast es jetzt investigativ aufgedeckt.
Ja, und kann nicht jeder Idiot bei Wikipedia reinschreiben, was er will? Ja,
natürlich.
Schreib's rein.
Ja. Jetzt.
Juan Amador, geboren 1971 als Johann Amadeus. Mach rein jetzt. Mal gucken, wie lange wir den nochmal durchkriegen.
Wir können ja andichten, dass das ein Cousin von dir ist.
Bitte. Ja, auch schön. Auch schön. Ja, auch schön. Ja. Von irgendjemandem muss er das Talent ja haben. Aber du warst gerade da essen.
Ja, es war.
Ich war zwei Wochen vorher da essen. Ihr habt ein relativ, ich sag mal, mich angreifendes Instagram-Foto gepostet.
Ja, aber ist ja nichts Neues.
Nee.
Das macht er ja ständig.
Ständig,
Weil er hat das natürlich nicht wirklich verknust, dass du ihn geschlagen hast. Ne? Deshalb gibt es ja hoffentlich ein Rematch.
Ja, ja.
Und ihr kocht ja nochmal gegeneinander. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, er hat sich das ganz schön zu Herzen genommen.
Ja,
er ist ein fantastischer Koch und er hat mich auch bei einer anderen Sendung extrem gut gecoacht.
Oh, stimmt.
Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit ihm, weil er wirklich... Ich glaube, es ist gut, nicht nur zu checken, was bringe ich mit dem jetzt auf den Teller, sondern auch die Person zu checken, was kann der und was kann der nicht. Wie weit muss ich ihm helfen, wie weit kann ich ihn alleine lassen? Und er hat, glaube ich, relativ schnell gecheckt, dass bestimmte Sachen, Abläufe ich schon kann und er mir da nicht so hinterherlaufen muss und mir nicht zeigen muss, sondern hat relativ schnell mit mir zusammengekocht. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Also das hat ja auch diese professionell, aber eben auch diese persönliche Nähe dann zugelassen hat und einfach auch die Person gecheckt hat, also die Auffassungsgabe hat und Empathie nennt man es, glaube ich. Und wir haben ganz, ganz schön gekocht und dann hat er uns danach zum Essen in sein Restaurant in Wien eingeladen.
Eingeladen. Hat er bei mir nicht gemacht.
Ja gut, er konnte ja nicht mehr zurück. Ne? Wir haben am Abend noch zusammengesessen und dann war irgendwann natürlich so, ja, und dann, wann seid ihr denn mal in Wien und so? Und wir ja in zwei Wochen.
Und er so,
ja super, ja, könnt ihr irgendwie so, ja, wir können sogar verlängern.
Und Amador so, ah fuck.
Auch so, oh. Nee, und wir haben Zeit.
Samstag sind wir voll, wir können verlängern.
Wir hatten Freitag eine Veranstaltung in Wien und dann am Samstag so, ja, wir könnten am Samstag. Oh, Samstag. Gut, jetzt habe ich es gesagt. Ja, das kriegen wir schon hin. Sehr begehrtes Restaurant und es war fantastisch. Also da,
erzähl mal mit deinen Worten eines Amateurs, weil ähnlich wie ich ja manchmal über Musik rede, ich weiß ja nicht, was ich verbalisieren kann, wenn ich was gut finde. Wie beschreibst du das Essen von Juan Amador? Beschreib mal ein Gericht, an das du dich erinnerst, warum dieses Gericht so geil ist.
Aus zweierlei Gründen picke ich mir jetzt ein ganz bestimmtes Gericht, weil es am meisten hängen geblieben ist, neben einem anderen und neben allem, was dann da so an dem Abend passiert ist. Ne? Also das war auch wirklich von der ersten Sekunde an, als wir reinkamen, das Personal top, super freundlich, sehr empathisch, weil auch die haben sich, natürlich waren auch andere Tische da und wir waren halt ein cooler Tisch, So, mit, ja. Ne, alle flapsig und ein bisschen, und da kam keiner mit dem Tischkamm und hat sauber gemacht, sondern es war so ein bisschen mehr dann die Atmosphäre bei uns. Und dann gab es aber auch die anderen Tische, wo das Personal natürlich ein bisschen anders auf die Gäste zugehen muss. Natürlich. Und das finde ich super, wenn die das können.
Richtig.
Wenn sie mit jedem Einzelnen das so wahrnehmen, relativ schnell, und dann darauf reagieren
können. Man die Leute in ihrer Welt abholt, unabhängig genau. von Status oder Einkommen.
Genau. Macht und da ist gar nichts, sondern aus, genau. Ja. Und das dann haben die da... Par excellence drauf, das ist schon mal das Erste. Das finde ich schon mal toll, wenn man in ein Restaurant reinkommt und sich nicht so als Fremdkörper fühlt. Ne? Und denkt so, oh, jetzt muss ich mich hier ganz besonders irgendwie verhalten, benehmen, sondern man wird so genommen, wie man ist. Und dann bekommt man einfach bestes Essen serviert. Und zwar wirklich auf so einem Niveau, was ich, wie gesagt, das Restaurant ist definitiv auch unter meinen Top 3 in dieser Kategorie, was man nicht alle Tage bekommt. Und das, da gibt es ein Gericht, was ich rauspicken möchte. Ich glaube, das ist eins seiner Signature-Dishes, die er schon sehr lange macht. Das ist eine geeiste Beurre Blanc mit Kaviar und sous vide gegarten Austern unten drunter. In einer Essenz aus Sellerie, glaube ich, ein bisschen, also Säure und Ding. Das war einfach eine Komposition, die ich so noch nie hatte, die ich noch nie, sowas habe ich noch nie gegessen. Das war geschmacklich so, wie man sich im besten Fall irgendwie Essen wünscht, wenn es so ist. Also ich liebe Steak und Pommes. Also Steak frit oder irgendwas, ein geiles Stück Fleisch und so, das wissen wir beide. Aber das war so ein Löffel und alle Komponenten einzeln sind super. Und wenn man dann den The Taste Move macht und alles mal auf einen Löffel und dann in den Mund, dann macht es einfach Peng. Und ich finde, das steigt einem zu Kopf und ich kriege Gänsehaut. So wie ich bei ganz bestimmter Musik oder bestimmten Filmszenen Gänsehaut bekommen, habe ich beim Essen dieses Löffels dann Gänsehaut bekommen. Weil ich dachte, das ist so gut und dass ich das jetzt hier erleben darf, ist einfach krass.
Ja.
Und das war richtig, da steigen mir jetzt noch wieder die Nackenhaare auf, weil es wirklich so scheißen gut war. Und der andere Dish ist das andere Gericht.
Bleib mal ganz kurz bei dem Gericht, weil ich war ja, wie gesagt, 2 Wochen vorher. Ich scheine ein ähnliches Menü bekommen zu haben. Ich habe auch dieses Gericht bekommen. Und ich habe Juan Amador recht früh schon kennengelernt. Ich war nie wirklich bei ihm so essen, weil ich eine Zeit lang mich dieser Modernist Cuisine sehr verweigert habe und dachte, ach, das ist immer nur, das ist so wie ein Ferrari mit Goldfolie. Also wenn Ferrari nicht reicht, warum, also... reicht doch, ist doch alles da, muss doch nicht noch breite Puschen haben, muss nicht das haben, muss noch das haben. Und ich habe Juan Amador das erste Mal gegessen auf einem Event auf Mallorca und dachte, technisch großartig, geschmacklich kann man drüber diskutieren, ist bestimmt interessant, aber holt mich jetzt nicht ab. Und ich teile deine Meinung bei diesem Gericht so, das ist Match. Das ist genau das, was mir, wo ich gesagt habe, leck mich am Arsch, ist dieses Gericht unfassbar.
Ja, das war auch das Erste. Also das war das, was meine gut. Frau war dabei und wir haben eigentlich beide genau das gesagt.
Ja.
Da kann man nichts anderes mehr sagen als leck mich am Arsch. Ist wirklich? Das geil. Also auch in diesem Abstand zwischen den Worten und so, damit jedes Wort für sich nochmal steht und alles zusammen einen Sinn ergibt. So. Ja. Und so war das Gericht. Also das war einfach...
Und das ist wirklich toll. Vorher gab es mal, ich glaube, vorher gab es schon so ein bisschen so ein Luftgericht, wo du so ein Lüftchen bekommen hast, was technisch bestimmt sehr anspruchsvoll ist, was mich aber nicht so richtig... Also es hat mir sehr gut geschmeckt, aber es hat mich jetzt nicht... Aber das Gericht, in dem Moment habe ich verstanden, warum er jetzt gerade 3 Sterne hat. Das war, das ist für mich sein 3-Sterner. Das ist, die anderen Gerichte sind auch 3 Sterne, aber da denke ich eher mit meiner Analyse. Bei dem Gericht bin ich demütig geworden und dachte, Tim, wie geil bist du denn bitte, dass du den Meister dieses Gerichtes, also kulinarisch das Maul gestopft hast. Also nein, ernsthaft, also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber dieser Teller ist so unfassbar gut und ist einer, das ist so viele Gerichte, wird auch ein Juan Amador und keiner der Spitzenköche in seinem Leben sehr oft nachkochen können. Nachkochen ja, aber neu kreieren, das ist perfekt gewesen.
Schmeckt sowas perfekt. Jedem, der sich für Essen interessiert?
Ja, das höre ich ja gerade raus. Das
sind deshalb 3 Leute jetzt deshalb schon, die sagen,
deshalb hat es mich interessiert, welches Gericht, woran kannst du dich erinnern? Ob jemand, der nicht geschult ist, du bist erfahren, aber nicht geschult, also im Sinne, ich weiß ja, was es ist, ich kenne die Techniken, ich kenne die Produkte, ich kenne die Herausforderungen, ich kenne manchmal, und ich kenne auch die Blindschleichen, ich kenne auch die, also ich sag mal hier, die Taschenspielertricks, um ein Gericht wertiger zu erscheinen oder besonderer dastehen zu lassen. Aber was ich auch sehr gut kenne, ist Geschmack. Ich bin ein sehr guter Geschmackskoch oder respektive ich kann sehr, 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 sehr gut Gerichte schmecken. Und wenn jetzt jemand, der nicht all das weiß und dieses ganze Drumherum und dasselbe Gericht herauspickt, bestätigt mich noch mehr in meiner Meinung, wie brillant dieses Gericht ist. Wenn du kannst ja mit viel Fachwissen im Hintergrund, keine Ahnung, ich weiß nicht, was eine Oktave ist, aber ich weiß, dass irgendwie Whitney Houston, die konnte irgendwie über mehrere Dinge singen. Wie heißt das?
Oktaven.
Doch, also Oktaven ist richtig.
Ja.
So, und das war, alle haben darüber gesprochen und so, krass, die ist technisch so versiert.
Die lässt Gläser platzen.
Ich weiß, dass ich damals zu dem Lied I Will Always Love You oder wie das heißt?
Love.
Liebeskummer hatte und dass dieses Lied mich begleitet hat. Und ich habe erst später, wenn man sich jetzt ein bisschen mit den Werken beschäftigt oder überhaupt generell auch mal mit verstorbenen Leuten beschäftigt aus der Musikszene, wie gut die eigentlich waren, wie brillant die waren. Für mich war das eher so Lallapop, aber das Lied hat mich berührt und jetzt verstehe ich erst, warum es mich berührt hat, weil die einfach eine unfassbar geile Stimme hatte. Eine unfassbar gute Stimme. Und ähnlich ist, glaube ich, auch Kulinarik. Gute Kulinarik zeigt sich selber. Schlechte Kulinarik, wenn dann jemand nach Hause geht und sagt, ja, war gut, vielleicht, kann ich nicht beurteilen, hat schon keinen guten Job gemacht, weil auch der größte Bauer, in Anführungszeichen, das meine ich nicht despektierlich den Landwirten gegenüber, sondern einfach so.
Stimmt, muss man da leider
dazu sagen. Nein, meine ich wirklich, ich meine es überhaupt nicht so. Aber wenn jemand, der keine Vorbildung hat, ein Gericht als schmackhaft, lecker, gut, herausragend, bemerkenswert empfindet, dann ist das jede Auszeichnung dieser Welt wert. Das meine ich ernsthaft. Das ist die Currywurst und das muss eben nicht so ein Gericht sein, das ist in seiner Perfektion nicht zu übertrumpfen, wirklich. Ich gehe sehr viel essen und ich gehe auch sehr oft gehoben essen und ich esse eigentlich nur gut. Aber das Ding hat mich auch geflasht. Da war ich wirklich so Arschloch.
So, Juan Amador kreiert also dieses Gericht, weiß er nicht. Leck mich am Arschgericht.
Ja, wir haben drüber gesprochen und das war ganz interessant zu sehen. Juan Amador ist der erste 3-Sterne-Koch in Österreich als deutscher Spanier, also Johann Amadeus. deutscher Spanier, okay. Und es wird diskutiert in Österreich. Es wird diskutiert, warum er als Ausländer, ich sage ja in dem Moment, 3 Sterne verdient hat und nicht andere Restaurants in Österreich. Ist eine Diskussion, die ich sogar gerne auch, also die man auch wirklich gut führen kann. Aber
Ich glaube,
man darf niemals die Diskussion führen, ob er die 3 Sterne verdient hat, weil das hat er. Ohne Wenn und Aber. Ob es andere hätte geben müssen und sollen.
Das vorher. Steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Ne?
Auch ohne Wenn und
Aber. Also der hat ja auch, als er noch in Deutschland war, ja auch schon 3 Sterne gehabt. Und er hat sich die immer wieder erkocht und erarbeitet. Das heißt, er ist gut. Auch schon vor 20 Jahren war der gut.
Für mich hat es nicht gereicht.
Aber nochmal, weiß ein Koch in dem Moment, ich habe hier jetzt einen Leck mich am Arsch-Tisch entwickelt, ähnlich wie vielleicht wie ein Sänger, der weiß, ich habe jetzt hier gerade einen Welthit komponiert.
Ich glaube ja. Ich glaube, manchmal ist man sich, also natürlich, die arbeiten ja nur im obersten Zenit und die versuchen Perfektion. Und wenn du Tim Raue, mit ihm bin ich enger, was die Entstehungsgeschichte seiner Rezepte angeht. Und der braucht teilweise 3 Monate, um diesen perfekten Moment herzustellen. Und das schafft er auch.
Wodurch? Und ich glaube. Durch Probieren? Also
probieren, nachdenken, sagen lassen, Reaktionen für sich selber, kann ich mich dran erinnern, muss ich nochmal drüber nachdenken, was ich eigentlich gemacht habe, ist immer ein Zeichen dafür, dass es nicht sonderlich wichtig war, wenn es nicht relevant war, schmecke ich selber, ist es perfekt, ist es dem Niveau ansprechend genug und ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit Tim Raue, hoffentlich ist er irgendwann mal Gast, darüber geführt, Tim gehört zu den Top 50 Köchen dieser Welt, ne? Also von auf der Welt, auf der Weltbesten Liste, hat aber nur 2 Sterne. Juan Amador 3 Sterne, taucht aber auf dieser Liste nicht auf. Also ist ein ganz
aber interessantes Thema. Aber dafür 19 Boumillon-Dinger, habe ich, glaube ich, gelesen.
Beide haben gegen mich verloren.
Das ist die Währung übrigens, die Fiete, die zählt. Das ist die Fiete Gastro, für den Fiete Gastroführer wird das die Währung nämlich sein.
Wie viel FGs ist das wert?
Nee, und der hat mir mal erzählt, dass es darum ging, dass er sich schon, er wollte den 3. Stern, ganz klar, das war ein deutliches Ziel. Und als er ihm einmal verweigert worden ist, hat er sich, hast du das Recht, als 2-Sterner dich mit den Testern, vielleicht nicht mit den Testern, die gegessen haben, aber zumindest mit dem Michelin, mit den Herrschaften von Michelin zu treffen und eine Analyse zu betreiben. Was muss man mehr machen? Und er hat auf eine sehr seltsame Art und Weise gesagt, und die Kritik, die kam, war genau die richtige. Es war exakt genau das. Also es war das, die konnten mir sagen, an welchen Tellern
ich mehr als, also wo ich unbedingt 3 Sterne bin. Und als sie mir die Kritik vorgeworfen haben, an den Tellern, wo ich nur 2 Plus-Sterne bin, habe ich das genauso gesehen im Nachhinein. Also ich glaube schon, dass auf dem Niveau wissen die das, was sie leisten. Ob das jetzt beim Gast auch so ankommt, das ist eine andere Frage. Ist ähnlich, glaube ich, wie ein Hit. Kann man einen Radio-Hit schreiben? Auf sicher.
Nee, auf keinen Fall. Eben. Man kann nicht, man kann das glauben. Man kann sagen, auch für sich, das ist eine verdammt gute Nummer, ja. Man weiß aber nicht, ob sie funktioniert. So, ne? Das ist irgendwie, man kann sagen, die so als dann eben Profi in dem Sinne, aber man wird als Musiker nie so professionell, dass man sagen kann, das wird ein Hit. Das ist einfach immer noch im Auge des Betrachters oder im Gehör des Zuhörers, wird das entschieden, im Herzen, im Bauch, wie auch immer. Und ganz viele andere Faktoren spielen noch eine Rolle, ob das überhaupt wirklich dann in dem Maße, wie es eigentlich sollte oder es verdient hat, die Öffentlichkeit, das Licht der Öffentlichkeit erblickt und so. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Und deshalb kann man das im Vorfeld nie sagen, ob das was wird oder nicht. Aber man kann das Gefühl haben, oh verdammt, wir haben hier was richtig Gutes am
Gab es mal Haken. Den Moment, wo du also auf der musikalischen Seite gesagt hast, das Ding geht und das Ding ging?
Ja, also ich war mir relativ sicher. Also, und das war wirklich auch eine unfassbar schwere Geburt, dass Lucky Day erfolgreich wird. Da war ich mir relativ sicher.
Das musst du mir mehr erzählen.
Das Ding war erstmal konzipiert als so ein bisschen Mando Diao-mäßiger Song für ein ganz anderes Album. Dann haben wir es da runtergeschmissen. Dann haben wir irgendwann dann haben wir das Best-of-Album gemacht. Und dann haben wir noch händeringend nach Nummern gesucht und so. Und dann haben wir gesagt, da gab es doch diese eine geile Nummer noch. So, die haben wir nicht draufgenommen, weil sie zu dem Rest nicht passte vom Album. Aber wir haben gedacht, das ist ein knaller Song. So, ne? Und dann haben wir den mit ins Rennen geworfen fürs Best-of-Album. Und den haben wir dann nochmal komplett durch den Wolf gedreht und eine komplett andere Herangehensweise gewagt. So, ne, dann war das ein Song plötzlich mit Akkordeon, mit Live-Schlagzeug und so. Und vorher war es eine Rocknummer. Und dadurch, dass wir dann dieses Akkordeon genommen haben und diese leicht französische Anmutung, hat es plötzlich irgendwie Peng gemacht. Und da haben wir dann gemerkt, als wir diesen Dreh hatten und das zum ersten Mal aufgenommen haben, haben wir da gesessen alle und haben gedacht, okay, das könnte funktionieren, das Ding.
Und dann hat es funktioniert.
Ja, genau.
Wie?
Ja, gut.
Ja, aber dann veröffentlicht man das Ding,
ja, genau.
Dann kommt der Resonanz. Also woran merkt man, dass es funktioniert? Was sind so die ersten Momente? Ist das so, wie es in den schlecht gemachten Dokumentationen bei Netflix immer sieht, dann kommt immer der Billboard-Chart und dann steigt das bei Platz 128 eine Woche später bei Platz und dann denkst du, oh, jetzt wird's heiß und dann siehst du, wie die Scheiben dann von Massen über den Tresen gezogen werden. Also weißt du, es gibt ja so diese Klischeebilder. Aber wie funktioniert das bei euch?
Es funktioniert dann so, dass man das natürlich erstmal der Plattenfirma vorstellt, die dann auch das Go geben müssen. Nicht unbedingt müssen, aber je nachdem, wie man so
haben
das
ausgehandelt
hat. Man freut sich schon darüber, sagen wir mal so. Wenn die Plattenfirma das auch toll findet, dann muss man da schon mal nicht gegen Windmühlen kämpfen. Ja, so, ja, ne? Ja. So. Und wenn das dann der Fall ist und die begeistert sind, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht. Wenn dann die Leute motiviert sind und sagen, für die Nummer brennen wir, dann hat man den zweiten Schritt geschafft. So, und wenn dann die Nummer im Radio platziert wird und die viel gespielt wird und die jede Woche die Charts hochklettert im Radio, weiß man Schritt 3. Und dann kann man noch hoffen, dass es auch bei den Zuhörern bzw. Leuten, die auch Bock haben, das dann zu besitzen, auch so gut ankommt, dass sie Bock haben, sich das zu kaufen. In der Zeit war das halt noch Lucky Day, war aus der Zeit, wo man sich noch Sachen gekauft hat. Und nicht gestreamt. Aber das wäre heute zum Beispiel, wenn es dann irgendwie über 1 Million Streams hat oder so, dann weiß man, okay, das finden genug Leute gut. Und dann, das ist dann quasi so der...
Meine Frage, wenn man 1 Million mal gestreamt wird, ich verstehe ja diese Zahlen, ich sehe das manchmal bei YouTube, so irgend so ein Hippie-Hobby-Video.
Was ist ein Hippie-Hobby? Also Gymnastik-Video oder Rap-Musik?
Hippie-Hobby.
So Hippie-Hobby.
Das ist die brasilianische Art, Hip-Hop zu sagen. Das ist wirklich so. Die Brasilianer sagen Hippie-Hobby.
Hippie-Hobby.
Hippie-Hobby. Die sagen auch Flippy-Floppy.
Wusstest du natürlich.
Natürlich.
Flippy-Floppy. Du, Sascha, du, ich muss noch was machen. Ich habe keine Zeit. Ich muss noch was machen. Bitte, ja, pass auf. Ich muss noch was machen, bitte, ja. Sascha, ich habe noch Samba, ich habe noch Hippie-Hoppie, Hockey-Hall.
Naja, auf jeden Fall diese Form der Videos,
machen,
wo
nein,
die immer androhen, Beischlaf mit meiner Mutter auszuüben. So, weil ich immer sage, ihr Krankenschweine. So, und ich nichts gegen meine Mutter, aber trotzdem, ich sag mal so... Ich verstehe die Welt manchmal nicht, aber ist egal. Und dann sind da so 7 Millionen Klicks, und wo ich sage, ja, aber 10%
aller Deutschen haben sich jetzt den Scheiß angeguckt. Also entweder sind es 500, die sich das Ding 3500 Mal angeguckt haben, damit man auf die 7 Millionen irgendwie kommt. Weil ich kann mir nicht, also wirklich, ich verstehe die Freude an allem. Also jeder hat natürlich so seine Zielgruppe. Aber wie viel unter 12-Jährige haben wir dann oder 14 oder 16 oder 18-Jährige, die sich das angucken würden? Und das heißt auch nicht, dass alle, ich weiß ja, was meine ich. Bin ja nur, weil ich einer Generation angehöre,
guck,
haben wir doch nicht alles das Gleiche uns angehört. Wir haben doch nicht alle dieselbe Platte gekauft. Auch da gibt es ja auch Differenzierung.
Aber es ist ja nicht, dass sie sich das auch immer angucken, nur weil es auch ein Video dazu gibt. Sondern es ist halt quasi umsonst...
7,9 Millionen Aufrufe.
Wie umsonst Plattenspieler, YouTube, ja. Dann in dem Fall. Das heißt, das wird einfach angemacht und dann läuft das. So als nur eine Audio.
Playlist, Tim.
Ne?
So, und wenn ich jetzt 1 Million... Downloads
ist noch, das wird noch bezahlt.
Downloads ist
das für obwohl man mittlerweile auch downloaden kann bei Streamingdiensten. Also eigentlich ist alles für Umme, beziehungsweise sollte man zumindest ein Abo sich kaufen.
Indem jetzt man auf, kann man bei Netflix downloaden?
Ja, aber.
Nee.
Doch, aber nur auf eine gewisse Zeit.
Als was?
Also, wenn
für
du
bei, eine Flugreise.
Wenn du mal, genau, wenn du für eine Flugreise 24 Stunden oder 48 My Stunden iTunes. Kannst, so gibt es ein paar Serien, die meisten, die zum Download bereitstehen für eine gewisse Zeit, dass du dir eben offline die auch angucken kannst.
Krass.
Wusstest du nicht?
Nee, ich gehe mal zu iTunes und lade mir noch fröhlich meine 4,99 Live-Filme runter.
Das ist ja auch richtig eigentlich, ne? Wollen wir mal sagen.
Na, ja. Okay, dann, richtig, ist, ne? Dann ist es richtig. Dann finde ich das
ja,
gut. Dann
bleiben wir auch
dabei. Na, ich dachte, ich bin zu dumm jetzt, weil die ganze Welt macht das auch nicht, aber... Naja, aber 1 Million, kriegt man da hier noch Penunze?
Nee, das ist, also da muss man schon so Zahlen wie 150 Millionen mal gestreamt, dann kann man schon wieder davon reden, dass da auch was hängen bleibt.
Zum Beispiel?
Da kann ich jetzt so, das ist immer so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig beim Streaming.
Bist du noch nicht 150 Millionen?
Nee, hatte ich noch nie. Nein, um Gottes Willen, hatte ich wirklich noch nie. Und das schaffen auch nur so Weltstars irgendwie, also die ersten, die jemals die 100 Millionen.
Weltstars.
Die ersten, die jemals die 100 Millionen Grenze erreicht haben, war Will Ferrell mit Daft Punk, Get Lucky.
Ah.
Und die haben jeder, also die einen sind ja zu zweit und der andere ist alleine und die haben sich zusammengetan und dann haben die sich das geteilt, was dabei rumkam. Das waren, da gab es mal irgendwann einen riesen Aufschrei in der Musikergemeinde, das waren pro Team $4,000.
Für Get Lucky.
Für Get Lucky, für 100 Millionen Streams weltweit.
Können die sich denn die großen Hütten da immer leisten?
Wo ja, das kommen ja noch aus einer Zeit, wo, und dann spielen die Auftritte.
Ist schon, ne?
Ja, dann spielen die Auftritte im Oman oder so. Dann.
Also wenn ich jetzt hier Get Lucky aufrufe, nur bei YouTube, sehe ich hier 216.745.946 Aufrufe seit 2013.
Ja, so, also bei YouTube wird es ja schon wieder interessanter, weil man bei YouTube natürlich Werbung platzieren kann. Mhm. Und wenn das dann irgendwie nur auf den einen Kanal passiert, dann macht das wieder Freude. So, ne? Also dann kann es zumindest irgendwie wieder Freude machen. Natürlich wird das auch oft dann relativ schnell auf verschiedene Tausende von Kanälen verteilt. So, ne? Und dann,
Wevo ist bei 478 Millionen.
Krass.
Wer?
Wevo ist eine andere Streaming-Plattform.
Und was für einen Hit haben die?
Ja, wir reden jetzt gerade von Get Lucky. Ja, Wevo ist keine Band.
So, das ist Streaming. So, was? Wie viel haben die denn bitte? Krass.
Das ist jetzt der Moment für den virtuellen Kopfstreicher unserer viele Gastro-Fans. Ach, Tim.
Ach, Mann. Ich weiß gar nicht, ich hatte eigentlich eine Idee, warum ich das gefragt habe. Jetzt komme ich dann
da überhaupt was bei rumkommt. Also für die wenigsten das Gute, also ich sag mal, es gibt natürlich einen Mehrwert und das sind die Charts-Platzierungen. Wenn man, weil die Streaming-Anzahl mittlerweile mit in die Charts reinzählt. Das heißt, wenn man wieder viele Streamings hat, wird man, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es aufgeteilt ist, aber Verkäufe zählen noch und Download zählen noch und Streaming mittlerweile auch. So, und das wird dann zusammengepackt und daraus werden die Charts errechnet. Ich weiß nicht gar nicht, ob Airplay auch noch dazu gehört. Aber da bin ich gar nicht auf dem neuesten Stand, aber ich weiß, dass Streaming da mit reinspielt mittlerweile und das natürlich, je mehr man gestreamt wird, desto höher ist man dann auch in den Charts und das hilft natürlich, weil wenn die Leute, die noch auf die Charts gucken und sagen, was ist denn da gerade top aktuell, dann sehen die Top Ten hier der und der und das finde ich interessant und klicken da mal eher drauf und dann hat man irgendwie so einen Mehrwert dadurch. Aber es ist nicht, ist schon schwierig. Also es ist für viele, glaube ich, Künstler, vor allen Dingen für die Autoren relativ schwierig, noch über Streaming, also wenn es nur Streaming gäbe, und zwar nur umsonst Streaming, weil es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich ein Abo zu kaufen, was ich eben nur nahelegen kann. Wenn man das macht und das sehr viel gemacht wird, dann kann auch viel mehr Geld verteilt werden. Das heißt, Autoren können auch noch weiter, Musikautoren oder andere können auch noch weiter leben davon.
Ich hatte eben ganz kurz geguckt auf eine dieser Plattformen, und ich habe ja nur die eine, die ich kenne, die Fips Asmussen. Wenn wir den jetzt hier ans Mikro halten und ihn Witze erzählen lassen.
Das kann Sascha beantworten, was die GEMA dazu sagt.
Ist das in Ordnung oder ist das verboten?
Ja, da bin ich auch, also da müssten wir einen gemeinsamen Freund fragen, der im GEMA-Vorstand sitzt, der weiß das besser. Also generell ist es so online sehr, sehr schwierig, GEMA auszumachen. Also es läuft eigentlich, GEMA läuft eher noch über die alten Medien wie Fernsehen und Radio.
Erklär mir kurz GEMA. Also nur, das interessiert mich wirklich, weil ich bin selber mal vor einer sehr bekannten, sehr, sehr bekannten Rockband angegangen worden, aber sehr, also sehr fein, ne? Nicht böse, sondern ich hatte für eine Live-Show ein
Titel von Ihnen verwendet,
Teil, ein Stück. Ein Stück.
Ausschnitt, ja.
Ein Ausschnitt für eine bestimmte Situation, ja, die ich kreieren wollte. Und Musik ist ja sofort Kino im Kopf. Und also derselbe Film ohne Musik. Und mit Musik sind ja zwei komplett andere Wirkungen. Also hatte ich den Ausschnitt genommen und dann haben wir, boah, Kollege, so nicht. Das kostet richtig. So. Und dann wusste ich aber gar nicht, darüber sehr, sehr, sehr leid. Gott sei Dank waren wir anwaltlich im selben Büro. Und da konnten wir einen sehr, sehr familiären, sehr, also wirklich sehr, sehr freundlichen Tauschdeal.
Die GEMA nimmt für 2 Monate 5 Euro pro Monat für eine GEMA-Lizenz für Podcasts. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier uns theoretisch just in diesem Moment für 2 Monate meinetwegen oder auch für 1 Monat oder 3 Monate das Recht kaufen, im Podcast Fips Asmussen abzuspielen, kostet 5 Euro pro Monat. Im Intro und im Outro. Also auch da gibt es Bereiche,
die
du...
viel.
Du könntest zum Beispiel für 30 Euro im Monat bekommst du 31 Fips Asmussen Witze, für 10 Euro im Monat 5 und für 5 Euro 1. Da wird es dann doch schon ein bisschen mehr. Naja.
Ja, gut. Das ist,
Die Schweine. Kannst du ganz schnell abschließen.
Nur Intro, Outro.
Nur Intro, Outro.
Aber das kriegt Fips Asmussen, oder wer kriegt das?
Auch das kann Sascha wahrscheinlich besser...
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also normalerweise muss man ja bei Konzerten zum Beispiel, wenn wir Konzerte spielen, ich muss meine eigenen Songs auch bei der GEMA anmelden.
Wie
so heißt, wenn ich zum Beispiel, aber auch wenn ich Fremdsongs spiele, was ich selten mache, aber wenn ich einen Coversong spiele, was ab und zu mal vorkommt, muss ich den bei der GEMA anmelden. Also ich muss meine Setlist bei der GEMA anmelden.
Ich bin ja manchmal
und bei dann Musik- geht das in so einen Topf.
Ich bin ja manchmal so beim Musikhören ganz überrascht davon, wenn ich eine Coverversion höre und ich dann irgendwann das Original höre und denke, das Schwein, du, was ist das für ein schlechtes Cover, was aber schon 40 Jahre vorher aufgenommen worden ist. Und habe gerade ich stand im Hotel und habe irgendwie eine Doku gesehen über Elvis Presley und sein Hound Dog. Mhm. So, ihm wurde ja immer so, darüber habe ich dann so ein bisschen nachgedacht. Wie muss man covern? Also wie darf ich covern? Darf ich jetzt ein Lied von dir nehmen und stell mich auf die Bühne und sing das einfach? Das dürfte ich.
Öffentliche Aufführung, boah, ich bin aber auch echt nicht so ein Spezialist. Also was ich weiß ist, dass man, wenn man einen Song covert,
ja,
kann man ihn sogar aufnehmen. Also wenn man ihn so original, also wenn man die Form original belässt.
Ja.
Am besten auch noch die Tonart und so weiter und so fort. Aber da ist es auch ein bisschen schwammig. Aber solange man ihn in der Originalform belässt, ist es keine Bearbeitung. Sobald es eine Bearbeitung wird, muss man sich das freigeben lassen. Aber ansonsten dürftest du jetzt hingehen, einen Song von AC/DC aufnehmen und einfach rausbringen.
Live oder richtig
mit Verkauf. Auch als auf CD, im Streaming-Dienst
mit YouTube und so. Wenn ich ihn so lasse, wie er ist, oder wenn ich ihn verändere?
Wenn du ihn so lässt, wie er ist.
Ah, okay.
Gut. Wo es tricky wird, war ja auch bei auch wieder Pharrell Williams mit dem anderen. Die haben ja dann einen Rechtsstreit gehabt, weil das war ein bisschen seltsam, aber wenn du zum Beispiel ein Sample benutzt, nur ein Stück, und daraus einen neuen Song machst, dann könntest du, wenn du das nicht vorher klärst, die Rechte, dann könntest du verklagt werden auf alles. Und dann bringt es nicht mehr so viel. Deshalb einigen sich meistens die Leute drauf, wenn jetzt zum Beispiel P. Diddy, ich glaube damals sogar noch Puff Daddy, ich weiß es aber nicht mehr genau, Every Breath You Take irgendwie von Sting you. Und so, I'll Be Missing You, dann haben die das vorher abgesprochen. Und dann haben die sich da die Shares geteilt. Dann hat Sting gesagt, okay, das ist mein Song. Egal wie viel man davon benutzt, sobald es aufgedeckt ist, dass es aus diesem Song ist, kann der Urheber sagen, okay, nee, ist nicht okay. Mhm. Könnte das einstellen und ist besser, wenn man vorher fragt.
Mhm. Apropos Cover.
Würde ein Nummer 1-Hit von heute, egal von wem gecovert, nochmal wieder als Nummer 1, also von früher, nochmal wieder funktionieren? Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Würde das nochmal in der heutigen Jugend so einen Eindruck hervorrufen? Oder sind bestimmte Lieder, ähnlich wie in der Kulinarik, ich habe neulich sehr einen fantastischen Koch kennenlernen dürfen und wirklich, es hat mir Gänsehaut rauf und runter beschert. Marc Heberlin aus dem Oberstiel. 50 Jahre, also einer der Giganten. Einer, das ist so, also bam. Und der kam in den Raum rein und ich habe so ein bisschen Speichelfäden und war echt.
Warst du
so
ruhig, als er kam?
Ja, ruhig bis zu schwachsinnig albern und so. Also das ist so, ich bin da so ein bisschen hin und her gehüpft. So, das war so, auf jeden Fall.
Tim war eine Aneinanderkettung von Übersprungshandlungen.
Ja. Ich habe auch zwischendurch noch Altpapier sortiert.
So in dem Moment, ich muss ganz kurz.
Sollen die Flaschen hin? Soll ich mal eben? Ich war alles nur nicht so.
Hier, Messer, guck mal. Ich kann auch.
Und er kocht natürlich Gerichte, die in dem heutigen Zeitgeschehen der Kulinarik keine Relevanz mehr haben im Sinne von Kreativität, Neuartigkeiten von Techniken oder noch nie dagewesenen Produkten. Aber diese Küche sind so das Fundament unserer Kulinarik und sind eigentlich das Rückgrat eines jeden Tellers, egal ob das jetzt Johann Amadeus oder eben Tim Melzer ist. Irgendwie, die haben das geschafft. Und da habe ich so gefragt, ist diese Küche, hat die ein zeitliches Limit? Also die Schönheit der Gerichte, sehen wir das heute noch? Oder ist es so gänzlich aus einer Mode raus? Also würde ich noch, damals war das spektakulär. Die ersten Dinger, die eben auch Huren oder andere Köche gemacht haben in der Modernist Cuisine, waren natürlich spektakulär. Wenn ich die dreimal gesehen habe, finde ich die eher langweilig. Also ich frage mich immer so, was ist der Hit in der Küche? Was ist das, was für immer bleibt? Was ist das, was nicht nur die jetzt Generation begeistert, sondern ganze Generation.
Aber kennst du denn ein Gericht, was du als Kind oder als Jugendlicher oft mit Familie gegessen hast, das heute einfach nicht mehr existiert? Wo du sagst, das hatte seine Zeit, aber heute nicht mehr?
Ja, ohne Aufwertung sind solche Dinge wie Rouladen, Cordon Bleu zum Beispiel. So ein Cordon Bleu ist ein Gericht, das war früher einfach bam.
Senfeier.
Das kommt ja alles wieder, ne? Es kommt ja alles wieder. Es kommt natürlich auf die Interpretation an und genauso ist es dann bei Musik. Also wenn jetzt zum Beispiel Quentin Tarantino einen Film macht, dann ist das ja ganz viel Retro und ganz viel von inspiriert durch alte, besondere Filme, die ihm im Herzen liegen und so und die dann irgendwie neu aufbereitet zu einem seiner neuen Ergüsse. Und oft bei Musik ist es so und ich glaube auch, bei Mode ist es so, dass halt immer wieder jemand sich das nehmen muss und sagen muss, okay, das ist jetzt meins, 50s. So, keine Ahnung, ist jetzt gerade wieder sehr aktuell. Hier Bomberjacken, Blousons und den ganzen Krams und so, zweireihige Anzüge und so. Ne? Das ist halt irgendwie so, es kommt immer wieder, es muss nur jemand sich vornehmen und neu interpretieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Gerichten genauso ist, wenn einer sagt Spinat mit Pellkartoffeln und Spiegelei oder so und das aber irgendwie mal ein bisschen aufgemotzt. Ja. Könnte ich mich wieder reinsetzen. So, ne? Also wenn es jetzt einfach nur einer kocht und geil kocht, freue ich mich auch. Ne? Also das ist schmeckt einfach, weil es ist etwas, was immer schmeckt. Nur bei Musik ist es so, wenn jetzt sich jemand, keine Ahnung, das Letzte, woran ich mich jetzt erinnere, weil es ja ständig im Radio läuft, ist eine neue Version von Ain't Nobody. Ich glaube, es war Felix Jehn, der sie neu aufgelegt hat. Und das ist ein Klassiker, der damals ein Hit war. Und durch ihn jetzt wieder ein Hit ist.
Ich würde nicht sagen, wer das war. Nicht Gloria Gaynor. Ist das so?
Guck mal eben.
Chaka Khan, hat mich unfassbar wütend gemacht, das Lied.
Sein. Ja, wieso?
Ah, es gibt so bestimmte Lieder, wo Frauen sich auf eine bestimmte Art und Weise auf der Tanzfläche bewegen und ich dann immer denke, oh, noch habt ihr die Klamotten an und das sieht nicht cool aus, was ihr da gerade macht. Das ist genau, also gibt manchmal
Funk
so.
Funkband Rufus.
Okay, aber es gibt manchmal so Lieder, die einfach so, wo
in Kooperation, sorry, mit dem US-amerikanischen Schlagersängerin
Chaka Khan. Also wo Menschen sich einfach auf der Tanzfläche bewegen, als ob sie gerade...
Die war nie faul.
Ich stelle eine Frage in den Raum und ich möchte, dass Sascha die sehr ehrlich beantwortet und du mir auch gleich die Antwort gibst. Denn Sascha und ich, ihr habt heute gerade einen ganz tollen Termin rausgegeben. Ich folge dir bei Internet.
Ich folge dir bei Internet. Ich bin die Sonne. Ich folge dir bei Internet. Frag Juan Amadeus.
Ich folge dir
bei Internet. Johann Amadeus. Ich folge dir bei Internet.
Ey, wie eine Drohung, ne?
Wenn ich irgendwann
mal... Ich finde dich. Ich folge dir bei Internet.
Wenigstens merke ich inzwischen, wenn ich was Doofes sage, in dieser Welt von
Internet.
Von Internet. So, vorher wusste ich ja noch nicht mehr, warum ihr lacht. Jetzt verstehe ich ja selber. Also ich folge dir, das heißt nämlich im Internet. So, ich folge dir im Internet und ihr habt heute...
Durchs Internet. Durchs,
Ruhe. Ich folge dir bei Internet. Pass bloß auf. Ich folge dir bei Internet.
Das ist echt, das ist schön.
Ja, so, ich das ist herrlich.
Ja, ich jetzt irgendwie
und was hast du da jetzt Annalen entdeckt? Eingehen.
Das ist jetzt mein zweiter Lieblingsspruch von Tim jetzt gerade geworden.
Das ist
ne?
Der erste?
Der erste oh ist, Gott, ich kann nicht ich, ja, aber entschuldige bitte, ich habe es ja noch nirgendwo erzählt. Der ist mein Lieblingsspruch. Ich weiß, viele finden das gar nicht so lustig, aber wenn es das irgendwo bei Internet gibt, dann sollte man mal schauen. Denn als Tim sich seinen alten Freund Jamie Oliver eingeladen hat, ne, hat Jamie Oliver gekocht und Tim durfte ein bisschen dabei stehen.
Im Rahmen einer
so.
Fernsehsendung, das mache ich.
Einer Fernsehsendung, ja, genau. Und dann hat er, und Jamie Oliver hat so sein Ding gemacht, hat, glaube ich, so eine Wildschweinkeule ausgehoben, dann so klein gehäckselt und dann wieder reingefüllt in die Keule und so. Und dann hat er gesagt, ah, hier fehlt noch ein bisschen Pep und hat so eine Chili geschnitten und so und hat die da drauf gepackt und meinte, oh, die ist aber scharf und hat die Tim so unter die Nase gehalten und hat gesagt, so hier, probier mal. Und Tim hat gesagt, ey, don't come me with this shit.
War aber der Meinung.
Das ist mein
gutes Englisch. Ja. Ich meine, ich habe immer 2,5 Jahre da gelebt. Also,
but
da
you were on the woodway.
Ja. In the woodway.
Schön.
Don't come me with this shit.
Und zwar hast du heute announced, dass ihr einen vierten Termin, ist noch was Freies, ist weg, ne?
Christmas Chaos.
Ihr macht eine wunderbare Geschichte, also wirklich wunderbar, freue mich unfassbar drauf.
In der besten Stadt der Welt.
In einer Stadt der Welt, die sich da nennt Frankfurt, schön. In der Jahrhunderthalle ist es, glaube ich.
Ja, Manhattan.
Korrekt. Zusammen mit Michael Mittermeier, Ray Garvey und deines Zeichens. Dann kommen auch sehr, sehr bekannte Gaststars, die nicht nur auch vokal, sondern auch auf andere Art und Weise wirklich von einer exorbitanten Qualität gesegnet sind.
Sind die geheim?
Die sind, glaube ich, geheim.
Bis auf einen.
Ja.
Du musst überlegen.
So. Hier, dein Creep-Imitator.
Ja, ich weiß nicht, ob man so. Das... Nee, ich weiß nicht.
Also, doch,
weiß
ist es im Internet steht.
Ist das schon raus?
Ja, im Internet steht
ja, im Internet stehen viele Dinge.
Auf den Karten steht das. Bei Eventim. Ist das eigentlich deine Firma, Eventim?
Ja, genau.
Nur für die ganzen Events,
das
musst du bescheiden.
Das mache ich ja nur so. Und ursprünglich hätte ich mit auf der Karte gestanden. Und jetzt, also ich auch. Und ich bin ausgeladen worden. Was? Und jetzt soll Sascha sich mal rechtfertigen.
Sascha macht das neue Wetten, das und lädt dich aus?
Ja, ich saß wieder auf dem Sofa schon, hab Autogrammkarten schon mit mir selber gesehen. Und ich wollte mitmachen.
Ja, du wolltest mitmachen.
Ich wollte mitmachen. Und jetzt
Sascha sagte, don't come me with that shit.
Ja.
Don't come me with this shit.
Und ich mach Pipi. Und jetzt will ich mal hören, was er sagt, warum.
Ja, erzähl mal.
Das ist interessant, dass Tim das so in den Raum stellt und einfach,
was? Gar nicht
einfach
so.
Behauptet, dass wir ihn ausgeladen hätten. Er ist Tim, also nur mal um das klarzustellen, Tim ist nach wie vor eingeladen und Tims Management, ich weiß nicht, ob sie es ihm erzählt haben, wahrscheinlich wohlweislich nicht, haben Verpflichtungen schon vorher gehabt, von denen sie nicht wissen, ob sie wie lange sie dauern. Und deshalb ist seine Teilnahme an der oder an allen Shows nicht ganz klar. Also, es könnte aber sein, dass er trotzdem noch als Überraschungsgast auftaucht.
18., 19., 20., 21. Dezember, ist das
ja,
richtig?
Ja, krass. Wir haben einen Termin uns rausgesucht, beziehungsweise Ray Garvey hat einen Termin festgemacht, hat für einen Termin plus einen Tag davor die Jahrhunderthalle klar gemacht und hat gesagt, irgendwie da möchte ich irgendwas zu Weihnachten machen. Hat Michel und mich gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihm eine kleine Show auf die Beine zu stellen. Und ein bisschen im Spirit von Alive and Swinging haben wir das dann auch gemacht, haben sehr viele Tage mittlerweile schon verbracht, damit das Programm zu schreiben und uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wir sind immer noch nicht ganz genau, ob es hinhaut und ob wir das so, aber wir sind schon sehr weit und freuen uns drauf. Und während wir das Programm gemacht haben, haben wir schon mal gesagt, das müssen die Leute schon mal wissen, dass wir dann da sind, weil es relativ kurzfristig war. Und das war einfach wunderschön, dass dann irgendwie der erste Tag war mehr oder weniger sofort nach einer Ankündigung ausverkauft und der zweite direkt hinterher. Und dann konnten wir uns die Jahrhunderthalle noch für 2 Tage vorher auch noch freischaufeln. Und da waren wir dann auch relativ schnell schon belegt und was uns natürlich extrem stolz macht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren wir natürlich ein bisschen, ist man dann immer in so einer Situation, wo man dann sagt, oh Mann, jetzt waren aber ganz viele Anfragen noch, die sagen, wir wollen da aber auch noch hin und wir haben es nicht mitgekriegt und so, weil wir es alles nur über bei Internet gemacht haben. Und das ist natürlich toll, ne? Also das ist erstmal wunderschön. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch immer so ein bisschen bemüht, dann was geht noch, was kann man noch machen und so. Und jetzt haben wir halt für die 4 Tage noch extra Tickets klar gemacht, wo man vielleicht so ein bisschen
nur hören
also die günstiger
kann.
Sind, ja, vielleicht im Zweifel, also ne, man muss es vorher sagen, aber die, wo die Sicht vielleicht nicht zu 100% die gesamte Bühne einnehmen kann. Und das steht da aber und ist eigentlich auch dann hoffentlich klar, dass es dann nicht zu Ungereimtheiten kommt und so. Und deshalb sind die auch dann günstiger und so, die Tickets. Also nur wollten wir halt so vielen Leuten wie möglich die Gelegenheit noch geben, die noch Lust haben, dabei zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Programm, wenn das irgendwie schön ist und wenn wir alle drei sagen, irgendwie wir sind so happy, dann würden wir das natürlich gerne irgendwann auf die Straße bringen, weil da auch natürlich viele fragen, warum kommt ihr nicht nach Hamburg, warum kommt ihr nicht nach Berlin und warum kommt ihr nicht überall hin, was uns ja auch total ehrt, obwohl noch keiner weiß, was wir da machen. Also es ist natürlich schon so ein bisschen die Katze im Sack. Aber wir denken gerade sehr stark darüber nach, ob wir vielleicht es hinkriegen. Also es ist natürlich, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, ob wir es hinkriegen, im nächsten Jahr damit auf eine Tour zu gehen.
So, und wenn Tim denn dann doch kommen sollte, dann macht er was? Singen, kochen, trinken, da sitzen?
Also was die letzten beiden kann er auf jeden Fall extrem gut.
Ja, da sitzen.
Da sitzen und trinken. Aha. Und wir wünschen uns natürlich, dass Tim zum Beispiel uns eine Weihnachtsgeschichte vorliest oder sowas.
Singen, ich möchte singen.
Ich weiß, du möchtest singen, aber dann haben wir zwei. Dann haben wir mit Michel, also
das ist schon nicht so schlecht über Ray.
Das ist schon ein bisschen, da sind dann ein paar zu viele, also gegen die Ray und ich uns wehren müssen. Aber wer weiß, vielleicht ein schönes Duett. Ich meine, ich weiß ja, dass Tim schon mal sehr erfolgreich ein Duett gesungen hat und das wirklich auch sehr schön war.
Das ist übrigens nicht nirgends mehr zu finden.
Das Duett?
Guck mal ganz kurz, ob das noch zu finden ist.
Wie heißt
das?
Ich schätze mal, der andere Kollege hat.
Wie heißt es denn?
Ja, ich gedacht.
Aus mir gerade nicht bekannten Gründen, aber lass mir den Namen mal lieber weg.
Muss ich da durchs Internet?
Ja.
Tim Melzer Duett mit?
Mit Xavier Naidoo.
Duell um die Welt kommt hier.
Ja, ja, witzig.
Der kommt hier.
Xavier Naidoo. Spielmannzug.
Ich dachte gerade, ich dachte Quatsch. Eben kurz, dass ich habe im
kommt
Internet.
Kommt heute mein Spielmannzug.
Oh, ich habe vergessen, mein Handy auszumachen.
Heute kommt, hier, ich hab hier tatsächlich Tim Melzer singen.
Mein Klingelton.
So, und jetzt guckt ihr es mal an. Können wir das jetzt, das darf man jetzt laufen lassen, indirekt.
Das,
ich hab original läuft da gerade ein Spielmannzug.
Ja. Den lassen wir jetzt erstmal laufen, den Spielmannzug. Ja. Ist das St. Martin oder was?
Das Radio hier irgendwo.
Nee, der ist hier vor der Tür. Ist das romantisch?
Das ist heute der 11.
Wir sind im 7. Stock, da ist nichts vor der Tür.
Also normalerweise, wenn in der Schanze aufmarschiert wird, dann hat das selten was mit Musik zu tun.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, hat fast was Romantisches, was Sozialromantisches.
Schön, mag ich wirklich.
Ich muss hier noch in der Zeit.
Ich bin ein Riesenfan von Spielmannzügen. Ein Riesenfan.
Lars, Musik ist deins?
Spielmannzüge. Ich finde das wirklich toll. Also wirklich, ich mag diese Dynamik. Ich fand eine Zeit lang in Deutschland war das ein bisschen muffig, aber und hatte natürlich so ein bisschen so ein
Schmeckle. Bei keiner Feier, an die ich mich erinnere. Ob das Geburtstag oder Bohlereifeier war. Es gab keine, wo nicht irgendwann ein Spielmannszug aufgelaufen ist.
Der Klassiker. Er dürfen wir mal durch, der Spielmannszug kommt.
Ja, ich mag auch Spielmannszüge ein bisschen und so. Nein, er hat einen Fetisch. Das ist ein ganz klarer, eindeutiger Fetisch. Denn bei jeder Party, und da lief schon dann die Rockmusik und alles, und alle waren schon am Tanzen, irgendwann Tim so, jetzt mal alle, und dann
du bringst Wein mit, du bringst das Fleisch, Tim bringt den Spielmannszug.
Nein, also weil ich habe ja das Thema, ich weiß nicht, was ich jetzt geantwortet habe, kurz auf den Tisch gebracht habe, Zen, also wirklich Zen, und das sage ich nicht irgendwie, weil wir hier für aus marketingtechnischen Gründen sitzen, sondern weil ich das wirklich herausragendes Entertainment finde, das, was ihr davor habt, und ich finde, das sind eben die unfassbar geile Sänger und Entertainer halt, und das ist so, wir haben so wenig Las Vegas in Deutschland, und das ist Las Vegas, und das hat Chaos, gut, heißt auch so, aber es hat vor allem unfassbar geile musikalische Arrangements und Stimmen und Situationen und Humor. Und das ist so ein, Achtung, und das Wort ist so schlimm, aber ich finde, es passt trotzdem. Es ist so ein wunderschöner Kessel Buntes. Und du bist so für 2 Stunden rausgebeamt und bist mit einer Leichtigkeit versehen und wirst unterhalten, wie es ganz, ganz selten in Deutschland, und das meine ich sehr positiv gerade, in einem breiten Geschmack passiert. Mhm. Also ein Rammstein ist natürlich super Entertainment, Helene Fischer ist super Entertainment, aber da gibt das Ding ist bam, das ist richtig geil. Und ich habe ja dieses leichte Defizit in mir, also ich habe keine Defizite, das ist ja die vollkommen falsche Wortwahl gerade, aber ich wäre sehr gerne Musiker. Und ich habe leider überhaupt kein Talent.
Diese Sonderausstattung fehlt dir, ne? Ist so.
Rhythmusgefühl. Also ich kann es hören, aber ich kriege es nicht in meine Hände oder in irgendwas rein. Und ich habe auch keine guten Stimmbänder dafür. Also das ist,
kokettierst du oder nein, ist es wirklich so?
Es ist grauenhaft. Also,
hast du ich schon mal so, singen gehört?
Weiß, wenn ich kein Koch geworden wäre, dann wäre ich Einklatscher bei Heinz Schenk beim Blauen Bock gewesen und wäre der Typ vorne im grauen Anzug, der immer daneben klatscht.
Ist aber auch geil.
Weil der war auch standardmäßig immer eingefangen, der immer so neben dem Takt. Für mich ist Free Jazz erfunden worden. Mir wurde sogar meine Technik noch hineininterpretiert. Und ich wäre sehr, sehr gerne dabei. Und wir hatten mal in einem weinseligen Abend die großartige Idee, dass ich da mit auftrete. Und ich so, ja klar, mache ich, überhaupt kein Problem. Bis ich dann wieder Realitätsbezug gefunden habe und dachte, Alter, bist du irre, auf gar keinen Fall machst du das. Und ich terminliche Schwierigkeiten zum Proben herangezogen habe, aber ich weiß, wo mein Platz ist. Aber ich bin trotzdem da. Ich sitze auf jeden Fall im Publikum. Das mache ich auf jeden Fall. Und wenn die doof sind, dann schnappe ich mir auch das Mikro.
Also ansonsten, wer es dort nicht mehr hinschafft, aus welchen Gründen auch immer, wegen Ausverkauf oder sonst was, Tim, ganz kurz, wir haben auch die Weihnachtsleserei dieses Jahr wieder und die toll besetzt ist an jedem Adventssonntag.
Können wir auch kurz von meinem Kochtopf-Set reden? Das ist mein für 149 Euro.
Mit einem von den eben genannten Leuten. Also
das ist
also
der A,
jede
der
Menge
B, der C, der Z-Kochtopf.
Der Schnellkochtopf-Z.
Hört euch.
Ich habe das Lied. Soll ich es anspielen?
Ja, mach mal. Mal gucken, ob wir meine Stimme. Ich weiß nicht, ob wir es senden dürfen, sonst schneiden wir es raus. Ja.
Guck mal, hier mit Dynamik.
Ja, pass auf, jetzt geht's gleich hin. Jetzt krieg ich Mut. Also jetzt kommt er. Ja, Applaus. Find sie uns auch dein Geld damit. Aber jetzt kommt gleich noch eine Geschichte. Und jetzt geht's gleich. Jetzt lass ich mich mitreißen.
Ja.
Und jetzt bin ich drin.
Guck mal, mit alles, mit ja. Gefühl und Whitney Houston.
Und viel Lächeln dabei.
Ja, ja. Ungeübt, kein Test gemacht. Aus der Hose raus.
Aber was ist das für ein Lappen in deiner Hand? Ist das dann
Schweiß?
Anschweiß. Ein Lappen an deiner Hose.
Ja, du hast
Anschweiß. Das war so heiß da drin.
Das Entschuldigung, und das ist nicht nachgearbeitet worden.
Wollte ich gerade sagen. Und vor allen Dingen, normalerweise, es waren damals eine Sendung, wo immer auch ein unmusikalischer Gast, also viele Musiker und ein unmusikalischer Gast. Ich war natürlich der unmusikalische Gast. Und jeder soll da halt singen. Und,
aber nicht ganz gerechtfertigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da war ja jetzt nicht, also ich hätte das, also ich habe das ja gewusst, dass Tim da mitmacht. Und er hat mich auch gefragt, soll ich das machen und so. Und
dann ich hab dann Gesangstraining.
Wir haben Gesangstraining noch, meinen Gesang. Und dann habe ich auch selber noch und so. Ist das okay? So. Und dann kam das. Und ich dachte so, Alter, ich bin stolz auf dich, denn du hast das wirklich gut gemacht.
Und das ist jetzt auch kein Lala-Song. Das ist also das ist im richtig, Original gesungen von Schweigel
und Silberhänden.
Und für mich einer der schönsten Momente, weil ich inszeniere gerne, auch meine Kulinarik. Meine Essen, meine Gerichte sind eher inszeniert. Soll heißen, so ein Senfei, so eine Spaghetti Bolognese, so ein Steckrübeneintopf, so ein Steak. Da, ich denke schon drüber nach, wie wird das auch auf die Bühne, also auf den Teller gebracht. Und es gibt diesen sensationellen Moment, wo George Michael das Ding singt und dann nur so ganz trocken sagt,
Ladies and Gentlemen,
Mr. Elton John. Und er kommt auf die Bühne und die Leute flippen aus und die gehen stimmlich so rein und ich denke so, das ist so null meine Musik und ich denke, what a hit. Und normalerweise, wenn der unmusikalische Gast eingeladen wird, dann fragen die halt nach irgendwas so wie, zieh aus, kleine Maus, mach dich nackig und dann packe ich dich auf Sofa und dann hacke ich dich. Also eher so, ich sag mal, textlich, einfach.
Aber du kennst
und
den.
Du kennst den Text. Und ich hab, oder Lale Lu macht die Augen zu, also da wird dann irgend so ein Blöd. Und ich habe gedacht, nee, wenn ich schon die Gelegenheit habe, jemals in der Öffentlichkeit mit Xavier Naidoo einen Song von mir zu geben, dann muss das oberste Stufe
also
sein.
Guckt
dann
euch
darf
an.
Das nicht. Ich bin sehr, sehr stolz. Ich bin vor allen Dingen, als er dann auch anfängt mitzusingen, sind meine Störtöne nicht mehr so groß, dass ich seine Performance kaputt mache. Und das ist schon die erste Stufe von Erfolg.
Ja, und wenn man sich
nicht sieht, falsch
sieht, nee, und man sieht vor allem auch, dass du sehr viel dabei lachst. Also du scheinst Spaß,
Spaß
zu haben. Ich
habe Spaß gehabt. Mir wurde auch ein sehr schönes Kompliment gemacht von The Master himself. Er sagte halt, ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast jeden Ton getroffen, nur an der falschen Stelle. Das fand ich, und dann, aber das ist mir Kompliment genug, weil es in meiner Welt
Tim,
ist das richtig
Tim, wir
gut.
haben Post bekommen von Jo Machal und der schrieb, danke Herr Melzer für meinen aktuellen Ohrwurm. Heute Morgen die vierte Folge mit Hans Lorenz, a.k.a. Giovanni Di Lorenzo, fertig gehört und mir dann gedacht, jetzt musst du dir doch mal die Mutzke-Version von Creep anhören. Kann ja nicht sein, dass der Melzer die alte Heulsuse da so drauf anspringt. Aber was soll ich sagen? Mit der alten Heulsuse ging es schon nach den ersten beiden Takten nicht besser. Also wirklich danke für den wunderbaren Ohrwurm und wäre Max nicht auch mal ein toller Gast für Fiete?
Wäre in der Tat lustigerweise heute Vormittag in Hamburg gewesen. Ganz kurz getroffen auf einen Kaffee irgendwie. Ist jetzt aber schon wieder von dann. Der Jetsetter, diese Popstars.
Ja, aber er ist gut.
Kaffee.
Der Typ.
Ja, ist einer der besten Sänger
Deutschlands.
Ich habe
den letzte Woche hier in der Elbphilharmonie gesehen, hat mit Cassandra Steen Duett gesungen.
Du bist auch gerade überall, ne?
Überall. Ja, seit ich dich kenne,
ist schon, aber es
werde ich überall eingeladen.
Ist schon wirklich so, oder?
Und sie sind immer enttäuscht. Ich komme dann, und dann so, das ist aber nicht der Herr Melzer bei Ihnen. Ja, nee. Tut mir leid.
Nee, aber ist schon so, oder?
Alles, was du nicht machst, mache ich.
Ein bisschen von dem Fame kannst du
mal naja, ich würde sagen, ich habe es mir erarbeitet.
Ja,
ne?
Natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass du dich sehr schlafen hast. Aber ist schon,
schlafen.
Aber ist schon eine andere Wahrnehmung, oder?
Teilweise ja.
Macht dich das ein bisschen stolz?
Ja, glücklich.
Mich hat das sehr stolz gemacht, als ich das erste Mal mit Sascha unterwegs war. Ernsthaft, ganz, ganz krass. Es gibt so Leute, wo ich sage, habe ich tiefen Respekt, schaue ich sehr auf irgendwie so. Und ich zu dir, du bist einer meiner Helden. Und das klingt echt unfassbar dämlich. Aber ich mag das, mit Sascha unterwegs zu sein, weil ich denke so, ja, mein Freund. Ja, ist mein Freund.
Für mich ist das super mit Tim, weil der immer eigentlich vorne wegläuft und als erster erkannt wird und so. Und mich nimmt keiner mehr wahr.
Ja, weil so mache ich.
Hallo,
ich. Mit meinem Freund, mit meinem Freund.
Gesundheit.
Sascha, wie ist das denn, wenn du Tim zum Essen nach Hause einlädst?
Weißt du, was mein Geheimnis ist, warum ich so oft erkannt werde? Ich bezahle jemanden, der 10 Meter vor mir geht und immer sagt, guck mal, da hinten kommt der Melzer.
Genau.
Ist das der Melzer oder nicht? So,
Sascha, wenn du Tim einlädst zu einem Abendessen zu dir nach Hause.
Gutes Thema, kulinarische Ende.
Das wollte ich eigentlich viel früher anbringen, dieses Thema, aber es kommt einfach nicht zugange, weil es so schön ist mit euch. Ja. Wie ist denn Tim, wenn man ihn zum Essen einlädt? Also du machst die Tür auf, die Tür geht auf und du bist da und er rückt dich zur Seite und sagt, weg da, ich gehe zum Herd und hat auch alles eigene mitgebracht. Oder lässt er sich bekochen und hält die Schnauze? Und was sagt er eigentlich wenn gefragt wird, hat es dir geschmeckt? Das ist nämlich das Thema, was ich eigentlich vorbereitet hatte, zu Gast bei Freunden oder anders gefragt, warum rülpset und furzet, lobet und schätzet, klatschet und jauchzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket?
Finde ich gut, dass du eine Stunde 45 nach Beginn der Sendung irgendwie damit mal kommst.
Tja, das spricht eigentlich dafür, dass ihr beide wunderbar entertained habt. Aber wie ist das denn, Sascha, wenn Tim kommt?
Ich kann es dir sagen. Also man muss ihn nicht fragen danach, ob es ihm geschmeckt hat, weil das kommt meistens von alleine, das Comment dazu. Bis jetzt eigentlich noch nie was wirklich Schlechtes gesagt über das, was ich oder meine Frau gekocht haben. Und das mit dem Mitbringen, das ist ja meistens so, wer bringt was mit? Also manchmal bietet Tim an, soll ich noch irgendwas mitbringen? So, und wenn wir sagen, ist für alles gesorgt, dann bringt auch nichts mit, außer die obligatorische Flasche Wein, die wir auch sehr gerne von Tim bekommen, was meistens exzellenter Wein ist und die wir dann auch gerne zusammen leer machen. Und aber bislang, also es war jetzt auch noch nicht so oft, dass wir die letzten Male haben wir sehr oft gegrillt. Und da war es halt eher so das Grillen, was Tim mir aber irgendwann auch mal gezeigt hat. Also, ne? Und dann habe ich das relativ schnell so umgesetzt. Und bis jetzt hat er dann immer gesagt, so, das war also so Daumen hoch, hast du gut gemacht und so. Ne? Da freue ich mich natürlich wie Schnitzel. und denke, wie schön. Und dann gibt es aber auch die Abende, wo er was, also zuerst mal, Tim hat mir zum 40. Geburtstag einen Kochkurs geschenkt, was ich toll fand. Und da hat er wirklich alles mitgebracht.
Bei ihm?
Nee, zu mir nach Hause.
Ja, beim Kochkurs mit ihm.
Mit Tim, genau. Und dann haben wir zusammen gekocht und er hat gefragt, was möchtest du gerne lernen? Ich habe gesagt, die Basics, ich wüsste gerne, wie man vernünftig Fisch macht, wie man vernünftig einen Boeuf macht, also ein Schmorgericht und so. Und dann waren so ein paar Basics, wo ich dachte, da kann ich am meisten von allem so ein bisschen mitnehmen. Dann haben wir ein bisschen Ceviche gemacht, haben Fisch gemacht, sowohl gebraten als auch im Ofen und so weiter, alles so ein bisschen angefasst und so. Und das war wirklich sehr, sehr lehrreich. Und ansonsten, manchmal bringst du was mit, auch ungefragt. Also meine Frau hat irgendwann mal, die macht sensationellen Truthahn und die passenden Soßen und Rotkohl und so. Ne? Und es schmeckt auch wirklich, wirklich ganz toll, wie bei Mama eben. Und da hat Tim irgendwann mal Soße mitgebracht. Und da war meine Frau relativ konsterniert. Was ist das denn? Das schmeckt dem meine nicht, oder was?
Irgendwie so ein Beutel. Bevor du sie probiert hast.
So, ich hab mal Soße mitgebracht. Ich wusste doch nicht, vielleicht habt ihr nicht genug und so. Ne? Also es war so ein bisschen das Ding. Aber ich glaube, es hatte bislang eigentlich immer okay geschmeckt. Und wenn nicht, dann hast du halt nichts gesagt und dann war auch okay.
Ich bin ein herausragender Gast, weil es liegt mir nicht überhaupt nur ansatzweise Kritik zu üben. Wenn denn da jemand sich die Zeit, die Muße, die Finanzen als auch die Kreativität nimmt, um mich zu bewirten, als Teil einer Gesellschaft oder auch als Einzelperson. Ich werde niemals Kritik üben, wenn ich Kritik zu üben hätte, außer die Kritik würde hilfreich sein. Ich könnte sagen, du machst das Fleisch noch mal eine halbe Stunde länger rein, dann wird es sehr viel geiler beim Schmorbraten oder ähnlichem. Also ich würd nie kritisieren.
Das Ding ist ja, dass wir auch viel fragen, ne? Also wenn dann irgendwie sowas meinst du und so, ne? Jetzt nicht nur, aber
Das Gute ist, wenn wir uns treffen, singt Sascha mir nichts vor und ich fange nicht an, den Kochtopf rauszuholen. Wir sind Freunde. Natürlich haben wir beide einen Beruf und ähnlich wie ein Chirurg oder ein Zahnarzt fangen die nicht an, sich gegenseitig die Zähne zu untersuchen oder den Leberfleck rauszuschneiden.
Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Ich finde das ja auch super zuzuarbeiten, ne? Also ich gucke ja gerne zu. Und so, und ich mag dann auch gerne solche irgendwas machen. Und Tim ist meistens irgendwie relativ gut alleine unterwegs. Gut, hat er auch gelernt und so, aber ich bin trotzdem immer wieder fasziniert davon, wie er mit eine Unterhaltung führen kann und trotzdem dabei irgendwie noch Sachen in den Topf schmeißen und ohne hinzuschauen, irgendwie das so. Und dann denke ich mir, ist klar, aber kann ich denn irgendwas? Und so, nö, habe ich schon mal. So. Und dann kommt so 9 Gerichte auf den Tisch, wovon wir die Hälfte nicht leer kriegen und so. Das ist schon immer ganz.
Aber es geht mir nicht ums Kochen, nicht ums Gericht, weil ich Sascha oder seine Frau Julia misstraue, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde das großartig. Ich merke nur manchmal, bei mir geht es schneller. Und ich mache es leichter. Und wenn da 12 Leute sind und ich einfach nur meine Arbeitskraft zur Verfügung stellen kann, um mal was klein zu schneiden. Aber meistens ist es wirklich so, dass alles fertig ist und ich überhaupt nichts machen muss. Und dieser Kochkurs hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht, weil es ging wirklich darum, nicht jetzt eine Rezeptur, sondern eben, wie schmort man, wie grillt man ein Stück Fleisch, welche Wege gibt es, wie kann ich mal schnell eine Soße machen, ohne irgendwas herzustellen. Und Sascha ist ein echtes Talent, seine Frau ebenso, kochen beide wirklich ganz toll. Und ich wüsste nicht, was ich da besser machen könnte oder sollte oder müsste. Und es, wie gesagt, ich bin Gast und ich
ich fange ja auch nicht an, wenn ich ins Kino gehe, dass ich auf einmal den Film umschneide, weil ich den anders teurer finde. Und man macht es auch sehr, sehr gerne bei denen, weil sie mit Abstand das größte Wohnzimmer haben von allen Beteiligten in unserem Bekanntenkreis in Hamburg. Und deshalb trifft man sich da gerne. Aber sind tolle Köche und Leute, es gibt ein Leben außerhalb der Popkultur und der Kocheskunst und darüber unterhalten wir uns eben auch sehr viel.
Aber
eine Frage, die ich darauf nochmal stelle, nachdem du bei mir einen Kochkurs hattest und von Johann Amadeus gecoacht worden bist, hast du es geschafft, gegen den Mathieu Schubser nicht zu gewinnen?
Das kann ich dir genau sagen.
Das möchte ich jetzt
ganz kurz. Wir reden hier höchstwahrscheinlich von Krill den Hensler, das am vergangenen Sonntag gelaufen ist. Sascha war da zu Gast und hat offensichtlich verloren.
Es war ein sehr ungerechtfertigtes Unentschieden und ich habe mich danach unfassbar doll und stark aufgeregt.
Hast du dich geärgert?
Ich habe mich richtig doll geärgert. Ich war zum ersten Mal und ich habe wirklich nicht gedacht, dass das in mir steckt. So doll. Ich war so enttäuscht von der Entscheidung der Jury.
Ja.
Ich nenne jetzt keine Einzelnen, nehme keine Einzelnen raus, aber es war nicht, verdammt nochmal, nicht gerechtfertigt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Verbrannte Zwiebeln sind keine Röstaromen.
Nein.
Verbrannte Zwiebeln sind fuck nochmal verbrannte Zwiebeln. Das ist ein Fehler und der muss geahndet werden.
Ja, absolut. Das sehe ich genauso. So.
Und
da ist immer noch ordentlich Leidenschaft am Mann.
Ja,
aber ich krieg da die Krise, wenn jemand sagt, das war besser als das andere, weil ich mag das lieber so.
Also ich kann mich noch sehr dran erinnern, ich bin auch mal gegen Steffen angetreten, musste Waffeln backen und meine waren um Klassen besser. Hm. Waren halt noch nicht fertig. Aber nee, aber da habe ich gedacht, Sascha, bitte mach mir keine Schande. Und ich hatte selbst, ich meine, der Koch ist wie viele Jahre her? 5, 6, 7 Jahre.
7 Jahre.
Waren nur 3 Stunden. Also es war jetzt auch, wir gingen dann irgendwann auch wieder in die Geselligkeit über. Und ich dachte, oh, jetzt will noch Amador, der praktisch den Rohdiamanten, den ich aus der Kohle schon rausgeschliffen habe, mit dem Special.
Aber es war wirklich, wie gesagt, ich habe mich mit Juan ja extrem gut verstanden. Ja. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ihr euch ganz gut kennt und auch mögt und dass man, ich habe ihn ja vorher noch nie kennengelernt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als kannten wir uns schon und er auch und dann war es halt so ein bisschen, glaube ich, unsere Connection über Tim und dann ging das relativ schnell und dann haben wir auch so ein bisschen zusammen und dann haben wir irgendwie so und dann sollen wir die noch dünner machen und sollen wir die noch kleiner machen, dann kommen wir schneller zu Potte und so und das war irgendwie ganz gut und ich finde nach wie vor, dass wir das bessere und leckere Gericht gekocht haben.
Ich habe die Sendung leider nicht gesehen, aber ich kann es im Brustton meiner Überzeugung sagen, ich gebe dir recht.
geh mal durchs Internet, du wirst die Sendung finden.
Aufgrund von vielen, vielen Kenntnisständen und Informationen, die ich sonst so habe.
Also ich habe das Thema auch deswegen so ein bisschen gewählt, weil immer wieder von Hörern die Frage, Tim und auch Sascha, wie verhält man sich denn richtig, wenn man bei Freunden zum Essen eingeladen ist, aber auch im Restaurant zum Essen ist und die Frage vom Kellner respektive des Gastgebers kommt, wie hat es euch denn geschmeckt? So, wo ist die goldene Mitte zwischen Wahrheit und Freundlichkeit, zwischen Lüge und eben nicht gelogen? Was ist richtig, was ist falsch?
Schwierig. Ich dachte immer, ich hätte da so Standardantworten. Ich muss aber gerade überlegen, wenn es mir zum Beispiel nicht geschmeckt hat, dann nur weil es mir nicht geschmeckt hat, aber es war trotzdem gut gemacht, dann sage ich eigentlich, danke, war super oder so. Ne? Also bin jetzt nicht überschwänglich, aber habe jetzt keine Kritik dann zu äußern, sondern das ist dann nicht in meinem Ermessen daran, Kritik zu äußern.
Im Restaurant oder privat?
Jetzt erstmal im Restaurant. Wenn es handwerklich gut war, aber es nicht mein Ding ist oder so, dann habe ich nicht das Recht, darüber zu urteilen und zu sagen, es war schlecht, weil es mir nicht geschmeckt hat. Ich könnte natürlich sagen, mir hat es nicht geschmeckt. Das kommt nur ganz selten vor, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, mit meiner Kritik auch zu helfen vielleicht, ne? Weil es gibt ja wirklich viele Menschen, du hast mich auch schon mal dazu angehalten und gesagt, wenn es dir hier mal nicht schmeckt, dann musst du es sagen, weil nur dann kann man ja besser werden. Dann können wir ja das irgendwie weitergeben und sagen irgendwie so. Aber und wenn man das sammelt so. Und so. Ja, ich weiß. Aber ich nehme dich ja beim Wort und bin ja eine ehrliche Haut. Ne? Und wenn ich es richtig geil fand, dann bin ich auch sehr überschwänglich. Wenn ich nicht so überschwänglich bin, dann hat es mir einfach nur gut geschmeckt. Man muss ja auch jetzt nicht bei jedem Ding irgendwie, weil dann ist es halt einfach, wie vorhin schon mal gesagt, ein Steak, ein geiles Stück Fleisch mit Pommes oder irgendwas, keine Ahnung, das ist gut und dann ist das halt einfach gut. Ja. So, ne? Da muss man nicht immer, wenn jetzt jemand sagt, wie hat es dann geschmeckt, dann sage ich, von super bis sensationell.
Ich sag mal so, eine Kritik, die ist mir neulich mal entgegengebracht worden, wir hätten uns davon mehr erwartet, ist ziemlich frustrierend, beleidigend, angriffslustig und auch komplett idiotisch. Weil es so viele Fehler in sich schon hat, im Sinne von, wir hatten uns mehr erwartet. Dann sage ich, naja gut, ich weiß ja nicht, was ihr euch erwartet habt. Deshalb konnte ich in diese Erwartungshaltung nicht hineinkochen, konnte das Gericht nicht so konzipieren oder präsentieren, dass ich eurer nicht besprochenen, nicht vorhandenen bei mir Erwartungshaltung zu treffen. Wusste ich nichts mit anzufangen, war blöd. Im Restaurant darf man Kritik üben, solange sie angemessen formuliert ist. So, wenn ich weiß, was nicht gut war, dann bitte sagt es auch. Wenn ich nicht weiß, also eben was du schon gesagt hast, ja, hat mir jetzt nicht so gut geschmeckt, kann man auch sagen, wenn man hinterher schießt, hat aber nichts mit der Qualität oder der Zusammensetzung des Gerichtes zu tun. Es ist nur nicht meine Tasse Tee gerade. Das ist wie ein Song, Musik. Es ist so nachvollziehbar irgendwie so. Ich gehe auch nicht auf ein Konzert und sage, du, aber den Song fand ich jetzt richtig scheiße gerade. Jetzt gib dir mal Mühe, damit es ein bisschen besser wird, damit ich heute noch einen gelungenen Abend habe.
So das zwischen zwei Songs.
So, wo ich sage, so, pfui, aufhören.
Das war aber nix, Junge. Da kannst du besser.
Nee, komm, das kannst du viel. Nee.
Komm, spul doch mal zurück.
So, da habe ich jetzt aber was ganz anderes erwartet hier, du. Da kannst du ja wohl wenigstens mal 10 Tänzerinnen auf die Bühne holen, oder? Weißt du, so.
Ist eigentlich schön, das ist, ja.
Aber es ist so, machst du nicht.
So ein Schild,
ich glaube, man,
so ein Schild
hoch. Wie man, wie man verhindern kann, dass man jemanden, also wenn man es nicht möchte, auch privat, glaube ich, wenn man verhindern kann, jemanden zu beleidigen, ist, sich das Beste rauszupicken und darüber was Gutes zu sagen.
Sehr gut.
Dann weiß man, der Rest. Ja, ne, so dann weiß man, wenn das Dessert das so irgendwie so cool war oder so, ja, oder meinetwegen auch dann das, so, ne? Das ist natürlich, ja, aber wenn man sagt irgendwie, ah, das Dessert und die Soße mit den Kirschen, das war toll, so, ja. Dann kann man ja irgendwie.
Und nochmal, Kritik nicht abtun, aber es ist eben sehr oft die Form. Und ich muss sagen, manchmal nehme ich Kritik noch nicht mal als Kritik wahr, wenn sie toll formuliert ist und ich sage so, ja, krass, stimmt, also wirklich richtig. Hatte ich neulich ein Erlebnis mit jemandem, der sehr dezidiert kritisieren konnte, was er nicht gut fand. Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich dabei, das verstehe ich. Haben wir andere Sichtweisen, an der Stelle haben Sie keine Kompetenz. Mhm. Also das möchte ich mit...
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt, an der Stelle möchte ich mit Ihnen nicht darüber diskutieren.
Ich überhaupt nicht
weil
mag.
Es wurde die Qualität eines Produktes in Frage gestellt, das von einer herausragenden, auch objektiv empfunden, wirklich, das muss ich einfach sagen, es war eine sehr gute Qualität. Und das, was kritisiert worden ist, war eigentlich das, also die Erwartungshaltung auf dieses Produkt war eigentlich was Schlechteres. Es war eigentlich so, wo ich sage, ja, das ist schlecht, wovon du gerade redest, ist nicht ein Nicht-Qualitätskriterium.
Ja.
Und dann habe ich versucht, das dezent darzustellen und dann war dieser Mann oder aber eben Beratungsriss, und ich möchte an dieser Stelle nicht weiter darüber reden, weil sie beleidigen mich als Koch, als Unternehmer, als Gastronom, sie sagen gerade, dass ich mit meiner Qualität unterhalb eines Niveaus mich bewege, wo ich nicht hin möchte, was wir auch definitiv nicht sind. Also darf man auch gut drauf reden. Das war freundschaftlich. Zu Hause, wenn ich irgendwo privat eingeladen bin, es gehört sich nicht zu kritisieren. Wirklich nicht. Nochmal, das ist
weil
so,
man eingeladen ist und Gast ist.
Einfach so, weil sich jemand Mühe gibt. Ja. Mehr nicht. Was ist denn, was wäre denn, soll ich sagen, irgendwie so, also jetzt nochmal dieses Beispiel Musik, wo ich dann sage, irgendwie, ich sitze am Tisch, wir hören deine Musik und ich sage, kannst du das bitte weitermachen? Das hört nicht. Kannst du bitte, nee, also wirklich, warum hast du das da nicht gemacht? Also ich höre gerne Musik, aber ich weiß nicht, wie Musik hergestellt wird und ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen. Und so. Oh, hättest du das mit Gitarre gemacht, ey, ernsthaft, dann könnte ich mir den Scheiß anhören. Aber so ist das sehr grauenhaft. Oder warum hast du da nicht mehr Backup oder mehr Snare oder mehr Dit oder so? Warum?
Es geht ja auch,
derjenige, der es macht, der macht das aus Überzeugung, weil er ein guter Gastgeber sein möchte. Und wenn das misslingt, und es ist offensichtlich misslungen, dann sagst du nichts Negatives oder so. Wenn ich jetzt einen Tipp hätte, zum Beispiel, wenn Salz nicht eingesetzt ist,
gibt es bei mir einen guten, habe ich bei dir, glaube ich, noch nie angewandt. So, ich habe neulich dieses Fleur de Sel für mich entdeckt. Das ist so geil, wenn man hinten raus auf die Gerichte noch so ein bisschen was raussprinkelt. Nicht in der Soße, weil die Soße ist geschmacksneutral. So, aber hinten raus ein bisschen, das müsst ihr mal ausprobieren. Mhm. Dann ein Gericht nochmal, das ist so geil jetzt hier. Und mit der Unterstützung, das wäre so BÄM. Also sage ich Salz. Aber ich kann es formulieren. Ich bin Experte in dem Bereich. Ich weiß die Fehler auch zu, aber ich würde es nicht machen.
Es geht ja, du hast ja vorhin gesagt, und da stimme ich dir absolut zu, es geht ja auch nicht bei einem privaten Abend, wo man zum Essen eingeladen ist, geht es ja nicht unbedingt in erster Linie ums Essen. Zumindest nicht nur, sondern es geht um die Geselligkeit und um einen schönen Abend zu haben. Mhm. Da kann man auch über nicht ganz gelungenes Essen drüber hinwegsehen, selbst wenn man vom Fach ist. Also ich glaube, das ist dann so, wenn... wenn mir jemand sagt, irgendwie hier, wir haben hier Hausmusik, wir machen jetzt einen Abend bei uns zu Hause und da habe ich einen Gitarristen und einen Saxophonisten eingeladen und das ist nicht ganz mein Ding so, dann würde ich nie nachher sagen, das war aber Kacke. Sondern das würde ich dann trotzdem, weil es zu dem Abend dann gehört und weil es ein schöner Abend war und weil jemand gesagt hat, ich mache jetzt was Besonderes, ist es auch was Besonderes, auch wenn es mir nicht zu 100% gefällt. Und ich glaube, so ähnlich... Man hat eh zu viel schon die Schere im Kopf. Also wenn ich weiß ja, wie Filme hergestellt werden, also gucke ich Filme ganz anders. Ich weiß, wie Musik hergestellt wird, also höre ich Musik mittlerweile ganz anders. Macht mich manchmal fertig, dass ich überhaupt keine Musik mehr ganz normal genießen kann, ohne nicht zu hören, oh, da hat er, oh, was ist da denn jetzt? Und da ist noch eingeschoben. Oder umgekehrt, natürlich schön, viel schöner, wenn man irgendwas entdeckt, was man vorher noch nicht, also was man besonders toll findet und so. Ne? Aber wenn mir jetzt jemand was Schönes kocht, dann bin ich einfach nur dankbar. Mhm.
Okay, ich glaube, es ist relativ gut rübergekommen. Auch hier wieder, ne? Tempus fugit. Freunde, Zeit ist am Rennen.
Ich wollte nur ganz kurz einmal das Beispiel aufnehmen. Lustigerweise, also wir nehmen ja Kritik sehr, sehr ernst.
Die Bullerei.
Die Bullerei. Also ja. wir checken alle verfügbaren Online-Kritiken und ähnliches. Und jetzt habe ich hier drei Kritiken vom selben Tag, vom 28. Über Open Table, Travel
Oktober.
Und was habe ich gesagt?
Nee,
ja, 28. Oktober. Die erste Bewertung, wir haben das Viergang-Überraschungsmenü gewählt und waren total begeistert. Es hat uns sehr und lecker geschmeckt und sehr und nett zuvorkommend bedient. Herzlichen Dank für den tollen Abend. Und die zweite Kritik, oder da gibt es halt mehrere, sehr gute. Da gibt es Besseres in Hamburg. Das Restaurant ist okay, aber in jeder Hinsicht nichts Besonderes. Da gibt es Besseres in Hamburg. Der Name birgt nicht für Qualität. Was ist das für also die Kritik mag ja empfunden sein, also er hat einen besseren Abend erwartet, also was soll ich jetzt aber damit anfangen? Das bringt mich nicht weiter. Mhm. Ich nehme mir das ernst und wenn das 10-mal hintereinander über einen Zeitraum steht, dann gucke ich einmal, haben wir gerade irgendwo eine Schwäche, ist vielleicht jemand an irgendeinem Posten überfordert oder sind wir irgendwie nicht präsent, gehen falsch in den Abend rein. Das ist aber eine Kritik, wo ich sage, halt doch dein Maul. Nein, wirklich, gibt Besseres in Hamburg. Ja, natürlich gibt es besser, aber besser in was? Mhm.
Ja.
Besser in was? Besser für 200 Euro, besser für 10 Euro, besser für in der Qualität, in der Herangehensweise, in dem Ambiente, in der Parkplatzsituation, besser in was? Nervt mich und dass sowas steht und sind trotzdem Dinge, an die wir uns dann sozusagen, nach denen wir uns ausrichten müssen. Ich weiß nicht, was wir bei diesem Menschen gerade falsch gemacht haben. Hätte er gesagt, Mensch, falsch bedient worden oder dit oder dat. Aber er sagt, ja, der Name birgt nicht für Qualität. Mhm. So, fertig.
Klassiker.
Vielleicht ist er aber auch einfach nur Schlechteres gewohnt. Vielleicht findet er einfach nur den Griechen um die Ecke so geil, weil er jedes Mal eine halbe Flasche Uso auf Haus irgendwie im Intus hat und Rotze aus dem Laden rausgeht. Das ist ja so, ist wie in der Musik. Ich habe mal für eine Band in Hamburg, nein, wirklich, es sind so viele Parallelen, in Hamburg für eine Band eine Plattenpräsentation für die Presse begleitet. Ich habe gekocht, damit es ein bisschen Atmosphäre ist und die Band wollte spielen. Und dann kamen die ganzen Journalisten rein und ich dachte, Alter, was ist denn los? Wen wollt ihr denn töten? Also negative Ausschreibung. Ich bin sehr empathisch, was so atmosphärische Dinge. Jungs, was ist denn hier los?
So nach dem Motto, jetzt sing mal.
Wenn man da merkt, man will da nicht sein. Ne? Nein, man will jetzt in diesem Raum nicht mehr sein, weil da Leute reingekommen sind, die und reicht manchmal, reicht ja eine Person,
ja,
die so drauf ist, um einen ganzen Laden zum Kippen zu bringen. Ne? Eine Party umzuschmeißen, wo 100 Leute sind, reicht ein oder zwei Leute, die scheiße drauf sind und alle anderen damit anstecken und es irgendwie hinkriegen, ihre Scheißenergie auf die anderen zu übertragen und das dann wie so eine Welle überschwappt. Das ist ganz schrecklich.
Und es ist wichtig, dass man kritikfähig bleibt.
Und ja, auch natürlich, aber es muss ja substanziell sein. Ja. Es kann ja nicht irgendwie einfach aus der Hüfte heraus. Und man muss sich auch selber als Kritiker, muss man sich auch ernst nehmen und auch mal hinterfragen und sagen, mache ich jetzt diese Kritik, Moment, bevor ich sie schreibe, schreibe ich, weil ich einen schlechten Tag hatte. Wie war denn mein Tag vorher, bevor ich zu Tim Meltzer gegangen bin? War das eine scheiß Autofahrt mit nervigen Kids im Auto und ich hatte keinen Spaß und deshalb bin ich schon eben wütend da reingegangen oder keine Ahnung? Ja. Oder hatte ich einen Furzquersitzen oder so wie ich manchmal Filme gucke und ihnen dann trotzdem eine zweite oder dritte Chance gebe, wenn es mir beim ersten Mal nicht gefallen hat, mir aber alle sagen, der ist doch so toll. Dann sage ich, okay, dann gucke ich ihn mir nochmal an in einer anderen Stimmung. Manchmal ist man einfach nicht in der richtigen Stimmung für den Film.
Ja, richtig.
So, und dann geht man ins Restaurant und ist nicht in der richtigen Stimmung für die Bullerei in dem Moment. Und dann meint man, man muss eine schlechte Kritik schreiben. Das sollte man vielleicht erstmal überlegen und dann reflektiert nochmal rangehen und sagen so, okay, war es denn wirklich so? Nein, war es gar nicht, sondern ich war scheiße.
Wollte ich gerade sagen, also Kritik muss auch gelernt sein. Und jetzt bringe ich mal lieber das Beispiel der Musik wieder rein. Wenn ich kein Fan von dieser Band bin und sie einer gewissen Oberflächlichkeit oder Mainstreamigkeit sowieso nicht gut finde, dann schreib auch keine Kritik, weil ich finde, Kritik kannst du nur dann schreiben, wenn du sie gut findest, weil erst dann hast du dich auch damit auseinandergesetzt, ob sie Leistungspotenzial vielleicht zurückliegen lassen. Soll heißen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Rammstein-Album und ich finde die jetzt richtig kacke, richtig, richtig kacke. Natürlich ist das dann Proletenrock mit sexistischen und politischen Klischees und bla und bla und bla. Weil ich dann mich damit nicht beschäftige und versuche, Dinge herauszuhören, herauszufinden. Und manchmal muss man sagen, Rammstein ist vordergründig laut und aggressiv. Aber wenn du hin und wieder mal wirklich dazwischen guckst, sind da ganz sensible, fast poetische Momente da drin, ist meine Sichtweise. Das soll nicht heißen, dass es wirklich so ist. Und schon finde ich einfach, der Typ, der die Band verachtet, ist nicht in der Lage, darüber eine anständige Kritik zu schreiben, außer sie scheiße zu finden. Und das ist in der Musik, in der Gastro, in der wie auch immer, es kommt bei mir, mein unliebster Gast, den ich habe, der kommt rein, na Herr Meltzer, dann wollen wir heute mal testen, ob Sie was gönnen. Und dann sage ich, und jetzt tun Sie mir bitte den Gefallen und Sie wollen das essen. Also ich sage es nicht, bin dann höflich, freundlich und lächle dazu, aber ich denke dann so, ah, so geil sitzt Ihr Kleid auch nicht und das war auch schon mal alles ein bisschen strammer. Oder weißt du, irgendwie so ein Ding irgendwie da, ich weiß, schwierig, ganz schwieriges Thema. Aber Kritik ist wie, also ist nicht wie, scheiß drauf, Kritik ist gar nicht wichtig. Das ist immer so Blödsinn. Jeder, der Kritik empfängt, sagt immer so, Kritik ist total wichtig, damit ich auch weiß, wie ich mich weiterzuentwickeln habe. Ernsthaft, das weiß ich selber. Ich weiß selber, wann ich nicht gut bin und ich weiß selber, wann ich gut bin. Und hin und wieder mal den kleinen Hinweis oder so, aber das ist keine Kritik. Kritik brauche ich nicht. Will ich eigentlich auch nicht. Und ich bitte dieses nicht als, jetzt ganz deutlich, bitte das nicht als Zitat verwenden, weil wir eine sehr, sehr lange Vorgeschichte haben und eine sehr lange Nachgeschichte. Aber warum muss man immer sagen, derjenige, der sich in eine Bereitschaft begibt, Kritik zu empfangen, sei total wichtig. Bedeutet mir ganz viel. Und meine Stärken, meine besten Kritiker oder meine härtesten Kritiker ist meine Familie. Ich hasse das, wenn meine Familie mich kritisiert. Ich will von denen geliebt werden und bewundert und ich will der Stolz der Familie. Weißt du, warum soll ich das geil finden, wenn ich sage, ja, aber das fanden wir jetzt nicht so geil von dir. Wo ich sage, ne, will ich nicht hören von euch. So, ich will nicht von meiner Frau kritisiert werden. Warum denn?
Also ich
die soll mich bewundern, die soll immer nur mich sehen mit Sixpack, braun gebrannten Oberkörper, strahlend weißen Zehen, wallenden Haaren.
Fan sein.
Wichtig ist aber der dabei
weißen Schimmel. Wichtig ist der braun gebrannte Oberkörper.
Und der weiße Wurst. Schimmel.
Oh Mann.
Also so, Freunde.
Und so, unten der weiße Schimmel.
Hä? Das war ganz toll. Du hast hier irgendwie noch Zettel
vorbereitet. Ja, ich hatte ein Spiel vorbereitet, ja. Tim. Du hast gut. Dich da ordentlich rausgelabert.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Es gibt noch eine Nachricht von Latif Dereli, Tim, die möchte ich dir nicht vorenthalten.
Latif, Sänger.
Hallo, Herr Merget, ich wollte Ihnen einen Gastvorschlag machen zu Fide Gastro. Mhm. Und ich finde das... Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Serkan, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gützel Koban einladen würden. Er ist ein weltweit der einzige Koch, der es geschafft hat, einen Stern zu erkochen mit einem Inklusionskonzept. Sprich,
gut, ist gut.
50% der Küchencrew hatten ein Handicap. Der Beilagenkoch war fast taub, musste die Bestellung von den Lippen ablesen. Das nur eines der vielen Beispiele. Ich würde mich sehr über eine Antwort bla bla freuen.
Also wir sagen ja immer so scherzhaft, dass Küchen generell Inklusionskonzept ist, dass alle Köche ein Handicap haben. Das ist aber...
Das wird sehr oft von der Service-Seite auch.
Wieso
Inklusion? Das sind alle haben Handicap, die da rumlaufen. Ja.
Du hast Internet-Inklusion, hast du. Aber ein schönes Thema.
Bei Internet habe ich dich gefolgt.
So. Ein schönes Thema, wie ich finde.
Du weißt jetzt auch, wo deine Adresse ist. Bei E-Mail steht da nämlich. Adresse, E-Mail. Ja, super Thema. Lade ihn sehr gerne ein. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil mich interessieren solche Konzepte immer sehr, wenn sie aus diesem Betroffenheitswix rauskommen. Also diesem, das ist gut, weil es ein Inklusionsprojekt ist. Und das scheint wirklich mal sehr, sehr spannend zu sein, weil so eine Auszeichnung wird dir nicht geschenkt. Die verdienst du dir nur auf kulinarischem Level. Nur auf kulinarischem Level. Da gibt es nicht sowas wie, ja, in dem Sinne.
Ja, oh, gerade hier ist ein Schreibinstrument, mich macht dieser kulinarisch.
Das ist das nicht schön? Das ist das beste Schlusswort.
Es war ein fantastisches Schlusswort. Ich möchte noch sagen, danke, lieber Sascha, dass du uns eine zweite Chance gegeben hast. Denn was man an diesem fantastischen Podcast nicht mitkriegen konnte und auch, glaube ich, nicht mitgekriegt hat, wir haben schon einen aufgezeichnet.
Der war grandios.
Der war sehr grandios. Ich fand mich nur einfach unfassbar schlecht. Und das gehört zu unserer
Gift. Du warst krank.
Es gehört zu unserem Giftschrank, ist einer der ersten Podcasts, die wir aufgezeichnet haben, wo wir selbstkritisch nochmal in uns gegangen sind und gesagt haben, schieben wir, senden wir nicht.
So, ist aber eine Steigerung. Ja, sehr gut, du hast das sehr gut.
Ich immer die ganze Zeit nur geguckt, wann kommt denn das jetzt endlich? Es werden 1000 Leute angekündigt, die nach mir aufgezeichnet haben. Und ich dachte, das gibt's doch nicht.
Mir wurde schon so zugetragen, sag doch einfach, dass Sascha scheiße war.
Sascha war nicht scheiße. Melzer war scheiße. Da haben wir noch ein, zwei in der Kiste. Die meisten, ich glaube, bis auf einen kommen auch alle nochmal zum zweiten Mal. Aber das ist ein bisschen so jetzt, wie was ich mit dir gemacht habe, was wir jetzt machen bei Christmas Carol. Wartet mal nach der Pause, ob da was kommt.
Guter Teaser.
Oder am zweiten, dritten.
Du verstehst dein Geschäft. Ich weiß nicht,
ob das der zweite oder dritte Abend oder vierte Abend, vielleicht auch der erste Abend. Wir wissen es nicht.
Wir werden es nur erfahren.
Es wird historisch.
Wenn Sie ein Ticket kaufen.
Bei Internet,
genau. Bei meiner Firma Eventim.
Vielen Dank.
Das war sehr schön, Sascha. Ganz, 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 ganz toll. Komm, Feierabend. Lass uns rüber in die Bulle.
Tschüss. Muss man sagen, war besser.
War sehr viel besser. Können wir noch ganz kurz mal nochmal an?
Das Lied?
Was?
Oder was?
Nee, können wir nochmal anmachen?
Können wir nochmal an, ja, es läuft noch.
Wann wird das Ding hier ausgeschaltet?
Was haben wir heute? Sekunde, sag nicht, ich kann heute mal Mittwoch nicht. Heute in zwei Wochen. Also Donnerstag, wir können es tatsächlich sagen, den 21. Donnerstag, den 21.
Das ist sowas kurz vorm ersten Advent.
Ganz grob.
Also bei aller Liebe wären wir ja schön dumm, wenn wir jetzt nicht abgreifen würden. Hast du nicht noch so Anhörexemplare von der Plattenfirma, die so jeder, also ich kriege ja Kochbücher zugeschickt. Hast du sowas bei dir noch rumliegen für den Adventskalender?
Anhörexemplare? Von was?
Tatsächlich.
Von einer CD.
Ach so.
Zum Verlosen?
Ja. Ich habe sogar noch
Tim,
CD.
Tim, du bist gut.
Ich habe
CD.
Gibt's noch?
Ich hab deine Tribble-Box zu Hause.
Ja, da wird sich auf jeden Fall was finden lassen, auch mehrere.
Und was müssen die Menschen dafür tun? Irgendwas müssen sie ja leisten.
Mich gut finden?
Ja.
Finde ich, das reicht. Also ist jetzt nicht die große Herausforderung, ich mache es den Leuten sehr einfach, aber...
Ja, die schreiben jetzt mir eine E-Mail.
Die müssen Sascha gut finden und Even Tim.
Tim fragt jetzt gerade, wer ist dieser Even?
Ihr seid so dumm, ey.
Ja, also wir machen das mit den CDs.
Aber finde ich gut. Wir fangen an, ab jetzt in den nächsten Tagen, Wochen bei Fidel Gastro mal ein bisschen rauszuballern.
Adventskalender, Devotionalien.
Sag mal, könnten wir nicht auch, weil wir jetzt so viel über den Johann Amadeus kriegt, meinst du nicht, der haut zwei Plätze? Also das war eine Werbesendung. Ruf den an, wir wollen zwei Plätze haben. Nicht mehr das Tisch, große Abendmenü.
Wer ist wir?
Du.
Wofür? Also um zu verlosen?
Ja.
Oh, Tim, jetzt haust du aber einen raus, du.
Also jetzt machen wir mal hier richtig Alarm.
Wie kommt man dann? Wie kommt man dann
den
nach
Flug,
Wien?
Den Flug wiederum zahlst du.
Ach so.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Ne?
Boah, das wird toll. Das wird so gut.
Inklusion.
Nach Wien.
Ja.
Und ich greife jetzt mal vor, ich weiß, das liegt Sascha auf der Zunge, aber er traut sich nicht zu sagen. Es wird ein vierstündiges Meet and Greet in Frankfurt geben, im Anschluss an die Show, mit einem großen Gala.
An dem Tag.
Ja. Und leichten Ankuscheln.
Er ist aber auch ein Star zum Anfassen, ne, der Sascha?
Ist ein Star zum Anfassen.
Toll.
So, und jetzt sag nein, trau dich.
Das mag er.
Das mag er. Nee, aber wir machen Adventskalender. Jetzt
Tim,
hauen wir raus.
Sag einmal. Erstens,
was
machst
wir du denn
machen
da
einen Adventskalender, ist Sebastian macht den Adventskalender. Das heißt, ich müsste für vier und das ist schon viel. Also da musst du mal drüber nachdenken.
Ja, dann musst du auch was reinkloppen.
Na, Entschuldigung, du klopfst dich auf jedes zweite Bild im Internet auf.
Aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, aber du kannst ja nicht nur Fame
sehen. Außerdem bin das nicht ich, sondern wir haben eine Redaktion. Und die Redaktion, ich habe einen Redaktionsplan, wo Fotos für jeden Tag zum Posten vorgegeben
mein
sind.
Mein Management.
Das mache nicht ich.
Analysiert inzwischen Sprachanteil Melzer, Sprachanteil Merget.
Ja.
Visuelle Wahrnehmung in Internet, Merget und Melzer.
Ja.
Und wir haben gerade eine 53-prozentige, 47-prozentige Verschiebung zu deinen Gunsten.
Ja, aber auch hier sage ich verdient.
Du hast zu viel Kontakt mit mir.
Ja, das mag sein.
Musste
ich habe ein bisschen was abbekommen.
Muss mal wieder ein bisschen runterkochen.
Ich habe ein bisschen was abbekommen.
Für den Größenwahn bin ich zuständig.
Okay.
Also, wir machen Adventskalender, du kümmerst dich drum, du verlost, sprichst mit den Leuten, organisierst,
nun
machst
ist
und
das
tust.
Ausgesprochen.
Von
und
mir, aber von mir organisiert. Toll.
Ja, wir brauchen nur noch einen Namen für den Adventskalender, das macht Sascha. Irgendein schönes
Wort. Machst du noch Schallplatten? Ich lass mir was ausdenken. Schallplatten?
Ja.
Schellack.
Machst du noch Schallplatten? Hast du einen Plattenspieler?
Schell was? Ich habe tatsächlich bis vor kurzem noch einen Plattenspieler gehabt, habe auch lange darüber nachgedacht, mir wieder einen zu kaufen und habe tatsächlich auch, es gibt ein paar Exemplare auf Vinyl, aber nicht von der neuen Platte. Das haben wir weggelassen.
Lass doch mal unauffällig deine Frau wissen, was für einen Plattenspieler du dir wünschst, weil ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk.
Oh.
Smart, ne? Ich habe noch kein Herd. Mein neues Haus.
Ich brauche eine Freundin in diesem Sinne.
Daraus wird doch was. Herdplatten.
Letzter Aufruf. Es wäre doch das größte Geschenk für uns. Für alle Beteiligten. Wenn wir Sebastian, dass wir endlich den passenden Deckel zu dem Top Sebastian Merget finden können.
Ist fürchterlich
unangenehm.
Das ist unangenehm.
Ist wirklich,
ich gehe jetzt auf Toilette. Meine Brille beschlägt.
Ja. Aber da wird es doch einen
muss es doch geben.
Weißt du, es gibt Leute, die kümmern sich auf Gran Canaria
und
streunende Hunde. Da wird doch wohl irgendjemanden geben, der auch ein soziales Herz hat. Für die halbe Sicherheit, da behaupte ich, wie das hieß.
Inklusion. Stichwort Inklusion. Danke.
Wenn die streunenden Hunde von Gran Canaria gerettet sind, bitte melden.
Die streunenden Hunde von Gran Canaria.
Merket euch diese Worte.
Ja.
Oh, sehr gut. Merket dich.
So, schön. Schönes
Sascha.
Intro, schönes Outro, den Rest schneiden wir weg.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.